Ein dickes Sorry für die Verspätung. Die beleuchteten Brüder waren gesundheitlich angeschlagen, sodass wir nicht im Turnus veröffentlichen konnten. Was, glaube ich, halb so schlimm war, weil letzten Freitag kam die wunderbare Folge mit unserer Gästin Mahé, die lang war. Da konnte man sich bestimmt länger dran abnagen. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Hallo!
Man sich selber abnagen kann an der Folge.
Ich glaube, das geht. Wenn man es will, geht. Wir sind die beleuchteten Brüder. Ich bin Tim, du bist Benny.
Hallo Tim.
Hallo Benny. Selten habe ich mich mehr über eine Antwort auf die Frage, wie geht es dir, gefreut.
Vielen Dank für das Stichwort. Es geht mir schlecht.
Immer noch schlecht?
Ja, es geht mir immer noch schlecht, aber ich bin froh, dass es mir nicht mehr so schlecht geht, wie es mir vorher ging. Also eigentlich geht es mir gut, weil es mir weniger schlecht geht. Ich stecke in den Endzügen der schlimmsten Krankheit, die ich je hatte. Und das ist auch der Grund für die Verschiebung dieser Folge um 24 Stunden oder so. Aber diese Geschichte dessen, wie es mir geht, beginnt mit einer wunderschönen Weihnachtsepisode. Denn sie beginnt vergangene Woche Dienstag, als wir noch mitten im tiefsten Schneegestöber waren.
Kaum vorstellbar aktuell, aber ist so. Wir sind jetzt gerade am Freitag, den 15.12., 21.49 Uhr.
5 Grad, Regen, Matsch, Grau seit Tagen. Aber vor etwas mehr als einer Woche, vor anderthalb Wochen, da hier noch das absolute Winterwunderland. Und an diesem Dienstagmorgen begab es sich, dass ich meinen Sohn zur Kita brachte, zu Fuß, weil es so doll geschneit hat, dass es erstens viel zu schön ist und auch nicht so richtig möglich war, Fahrrad zu fahren. Und dann sind wir durch den Schnee gestapft zu Fuß und es war richtig, richtig toll. Und dann kamen wir an und er stellte traurig fest, dass Spielzeugtag ist.
Au.
Jeden Dienstag ist Spielzeugtag, man darf Sachen mitbringen. Wir hatten das die Woche davor schon vergessen. Und er guckte mich an mit traurigen Augen und ich sagte, pass auf. Ich stapfe durch den Schnee zurück, ich stapfe durch den Schnee wieder her, ich bringe dir dein Spielzeug. Ich hatte mir da schon vorgenommen, hinterher noch so ein paar Erledigungen zu machen, weil ich ganz viel zu tun hatte. Und dachte, es ist okay, ich nehme meine Kopfhörer mit, es ist wunderschön draußen. Es ist einfach wie ein toller Spaziergang. Der ist jetzt ein bisschen länger. Da bin ich also zurückgestapft durch den ganzen Schnee, wieder hin, habe ihm seine Lego-Leute da gegeben. Und habe dann richtig viel erledigt, auch so gute Sachen erledigt. Ich bin zur Post gegangen und hab einer Frau, die wenig Geld hat, nur für das Porto Schwimmflügel für ihre Tochter verschickt per Post, die sie bei eBay. Ich wollte natürlich keinen Versand, weil verschenken macht man keinen Versand, aber mein Herz war voller Weihnachten und ich brachte ihr das Paket zur Post. Und habe ganz viele so einen Kram gemacht. Dann bin ich zur Bücherhalle gegangen, habe dann wiederum meinen Sohn getroffen, der dann einen Ausflug mit seiner Kita hatte. Und ich hatte einfach richtig gute Laune. Hat die ganze Zeit auf meinen Ohren gehört, meine Top 100 Spotify.
Oh, schön.
Was ich jedes Jahr mache, was wunderbar ist, die zu hören, weil nicht nur das Revue-Jahr, das Jahr Revue passiert, sondern ich irgendwie auch, es also sind ja offensichtlich Songs, die man gerne mag.
Richtig.
Und ich konnte nicht nur das so sehr mit dem Jahr verknüpfen und mit Konzerten, auf denen ich war, sondern auch noch, die Texte waren irgendwie auch so passend und es passte zu diesem Schnee und es war ganz, ganz wunderbar. Und dann kam ich nach langer Zeit zu Hause an, setzte mich an meinen Laptop, fing an zu arbeiten, auch alles okay und dann bekam ich einen Anruf von unserer Nachbarin, die am Flughafen stand mit ihrem kleinen Kind und keinen Reisepass hatte.
Nach Wien
keinen Ausweis. Hatte sie dabei. Und sie konnte aber nicht mehr rechtzeitig zurück und es ging alles nicht. Und ich war zufällig an dem Tag zu Hause. Nochmal, und zwar weil irgendwie Handwerker kamen oder so, habe ich dann Homeoffice gemacht. Und dann meinte ich, alles klar, say no more. Ich bin unterwegs. Dann habe ich noch den Handwerker verarztet und habe den Pass rausgesucht da bei denen zu Hause und bin einfach zu Fuß zum Flughafen, was da nah dran ist, aber auch nicht so nah dran ist. Schon gar nicht, wenn es heftiger Schneesturm ist. Aber es war auch so ein Gefühl von wie so ein Hollywood-Film. Oder weißt du so, und dann komme ich vom Flughafen, war so eine Frau, der irgendwie die halbe Handtasche hingefallen ist. Und ich habe das alles aufgehoben und es war einfach so richtig so super kitschig und schön und die ganze Zeit mit dieser tollen Musik und diesen tollen, ich hatte so gute Laune. Und ich war dann letztlich an dem Tag, meine Frau war völlig fertig von der Arbeit, da habe ich gesagt, kein Problem, ich bin eh gerade am Flughafen, ich hole unseren Sohn von der Kita ab, geh direkt nach Hause, leg dich aufs Sofa, ich bin der Weihnachtsmann. Und ich hatte, es war so schön und ich hatte ganz viele Pläne und Ideen und ich habe gerade auch wieder ein, zwei neue kleine Projekte angefangen und ich war so richtig voller Tatendrang, bin aber faktisch 4 Stunden mit dünnen Sneakern durch den Schnee gelaufen.
Ich nehme an, du hast keine Winterschuhe?
Ich habe nur diese, du sagst, es sind keine Sneaker, diese weißen Turnschuhe. Ja. Du sagst, die sind nicht weiß. Aber
alles ist gelogen.
Ich habe Schuhe, die mich wenig vor dem Frost und der Kälte geschützt haben. Am selben Abend bin ich dann noch zu einem Arbeitsessen gefahren, in der überfülltesten U-Bahn aller Zeiten und in einem mega vollen Restaurant gesessen. Und ich vermute, diese Kombination aus Kälte, Turnschuhen und eng bepackter Bahn hat mir dann die heftigste Influenza aller Zeiten beschert. Und einen Tag später, am Mittwoch, begann das absolute Elend, was dazu geführt hat, dass ich seitdem dieser Tatendrang aus mir rausgezogen wurde und ich in einem Fieberwahn-Delirium verbracht habe und schon nach kürzester Zeit wahnsinnig wurde, weil ich musste mich auch isolieren. Wir dachten, ich hätte Corona. Ich war alleine in einem kleinen Zimmer, ich habe gekotzt, ich habe geschwitzt, ich habe gestunken, wusste nicht, wo ich bin und wer ich bin. Ich habe völligen Wahn, mein Gehirn war so auf zehnfacher Geschwindigkeit und hat ständig neue Gedanken gefasst, die viel zu schnell abgespult worden und in Loops gekommen sind und ich dachte, ich werde verrückt. Wirklich, ich habe mich so scheiße gefühlt. Ich habe dann die ganze erste Nacht nur durchgekotzt, dass ich angefangen habe zu überlegen, ob bald irgendwann wirklich der Darminhalt hoben. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Und aber solange es unten rauskommt, bist du safe.
Es kam nicht unten raus, das war das Problem.
Ich dachte, du hast auch Durchfall gehabt.
Das kam ja später.
Das kam später, okay.
Und dann hing ich da und ich konnte nicht mehr. Ich war so müde und so schlapp und so kraftlos, aber ich konnte nicht schlafen, weil mein gesamter Körper wehgetan hat und ich mich nur von links nach rechts zur Mitte, dann musste ich wieder kotzen, dann hing ich wieder über diesem Topf in der Dunkelheit. Ich war ein elendes Häufchen und es ging so 3-4 Tage, bis ich dann irgendwann da rauskam und mich wieder bewegen konnte. Dann hatte ich noch 2 Tage Durchfall, ganz schlimm, und ich habe auch 5, 6, 7 Tage nichts Richtiges gegessen. Und jetzt langsam bin ich in der Lage, wieder einen Podcast aufzunehmen und einen Tannenbaum zu kaufen und mich da einiger. Und das mitten in der Vorweihnachtszeit, wo wir so viel zu tun haben und entscheiden müssen, wo wir feiern und Geschenke für die Kinder. Und es war richtig, richtig schlimm.
Du wiegst wieder unter 100 Kilo?
Ich wiege wieder unter 100 Kilo?
Da haben wir neulich drüber gesprochen, du und ich.
Ja. Und du musst auch nicht Crack rauchen, weil ich wenig gegessen habe.
Allerdings, und wahrscheinlich viel geschlafen.
Ich habe sehr viel geschlafen, allerdings auch viel mit digitalen Geräten im Bett verbracht. Ich habe in der zweiten Nacht irgendwie 4 Stunden nachts ein Video über Plagiate auf YouTube geguckt, das ich auch schon wieder völlig vergessen habe, weil ich es alles im Fieberwahn gesehen habe. Aber es war total geil. Ja, das ist mir so widerfahren.
Ja, ich habe das ja, ich sag mal, aus der Ferne verfolgt. Ich habe immer deine Wasserstandsmeldung mitbekommen. Und du tatst mir sehr leid. Ich war sehr lange extrem davon überzeugt, dass es Corona sein muss.
Ich auch.
Allein dadurch, weil du nachweislich engen Kontakt zu einer Corona-positiven Person hattest, was mit der Inkubationszeit eigentlich perfekt hingehauen hat. Es ist ja doch häufiger so, dass Corona auch auf den Magen-Darm-Trakt schlägt. Wie ich mir auch nochmal habe zusichern lassen. Deswegen konnte ich es gar nicht glauben, dass das kein Corona war. Und dann hast du dir jetzt einfach eine ganz klassische Grippe eingefangen.
Aber echt ein übles Schweineding.
Ja, da kann man mal irgendwie gut nachvollziehen, warum dieses Virus für alte und vulnerable Menschen echt gefährlich sein kann.
Ja, Allerdings, also auch für mich. Ich habe in der ersten Nacht gedacht, ich muss sterben. Ich habe wirklich gedacht, das war's jetzt. Ich bin einfach, ich habe Corona und es ist die schlimmste Variante und es war's. Ich bin, es ist vorbei.
Aber du hattest jetzt nichts mit der Lunge oder
nee,
also Husten, soll
Husten? Husten kam dann auch später erst.
Ja.
Und es war halt, als ich dann irgendwann wieder aufstehen konnte und dachte, das ist dann auch so. Irgendwann merkst du, okay, ich kann das Bett verlassen. Und dann ist ja normal so, jetzt noch einen halben Tag schlapp und dann ist man wieder gesund.
Ja.
Und dann ging es noch eine Woche weiter.
Ja.
Und zwar mit einem, okay, ich bin jetzt vormittags fit und räume die Spülmaschine aus und danach muss ich einfach 3 Stunden auf dem Sofa liegen, weil ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich gehe einmal die Treppe hoch, danach, ich war so froh, als ich den einen Tag in einem wachen Moment dann irgendwann duschen konnte und mich mal frisch anziehen konnte, bevor ich wieder kollabiert bin.
Oh Gott.
Das war echt übel.
Also vielleicht wird es heute eine kurze Folge. Könnte sein.
Ich fühle mich tatsächlich ganz gut jetzt. Meine Stimme ist noch nicht ganz wieder hergestellt, wie man vielleicht hört.
Aber sexy.
Aber sexy. Und ich weiß nicht, du musst jetzt meinen blinden Hund durch die letzten 1,5 Wochen sein, denn ich habe nichts mitbekommen da draußen. Ich habe zwar so ein bisschen Nachrichten gelesen, ich habe gehört, dass Olaf Scholz Viktor Orban zum Kaffee gebeten hat und damit die Ukraine gerettet hat. Aber das ist alles.
Und die SPD hat er auch gerettet. Oder zumindest die Basis wieder zusammengerückt.
Ach so, eine Rede gehalten, ne?
Ja.
Eine Ruckrede. Wie Roman Herzog einst.
Er hat Kanzlerformat bewiesen, allerdings nur vor seinen eigenen AnhängerInnen.
Das ist ein guter Anfang schon mal.
Ja, ich weiß nicht, ob man von Anfang sprechen sollte, wenn er schon seit 2 Jahren Kanzler ist. Aber
er übt noch.
Er übt noch. Die deutsche Bevölkerung ist außerordentlich unzufrieden mit ihm.
Ja, extrem.
Extrem, also nicht nur mit ihm, sondern auch mit seinen KoalitionspartnerInnen. Das ist vielleicht eigentlich die größte Nachricht, ich habe vor 2 Nächten einen richtig weirden Traum gehabt. In diesem Traum war Karl Lauterbach mit Annalena Baerbock zusammen. Die waren ein Paar und Karl Lauterbach war super happy, richtig glücklich, der hat richtig geglowt. Vor innerer Freude. Und ich wusste, wie man im Traum einfach mal manchmal so Sachen weiß, ohne Erklärung, dass das von Annalena Baerbock aus einfach, also das war nicht echt. Von ihrer Seite aus war es nicht echt.
It's just a prank.
Nicht ein Prank, aber ich weiß nicht, was ihr Ziel war. Aber es war auf jeden Fall so, dass sie nicht so gefühlt hat wie er, aber er hat es nicht mitbekommen.
Der arme Karl.
Und dann war das so, dass ich mit Annalena Baerbock zusammen in so einem Fahrstuhl war, weil sie irgendwie auf dem Weg zum Flughafen war und musste irgendwo hinfliegen in ihrer Funktion als Außenministerin. Und Karl Lauterbach war vorher noch da und war so happy und glücklich und musste dann aber woanders hin. Und dann bin ich mit ihr im Fahrstuhl gewesen und dann hat sie das auch nochmal gesagt, ja, ist alles nicht echt. Alles nicht echt.
Tim, dir kann ich sagen.
dir kann ich davon erzählen. Das war irgendwie voll bitter, aber ich konnte es auch verstehen. Sie hatte irgendwie, also ich hab's nachvollzogen in meinem Traum, ohne das jetzt rekapitulieren zu können. Und ich musste heute so lachen, als ich mal kurz wieder auf Twitter unterwegs war und Karl Lauterbach Annalena Baerbock mithilfe eines Fotos, wo sie beide drauf sind, zum Geburtstag gratuliert hat. Vor 2 Tagen habe ich das geträumt. Das war ganz witzig. Das war los.
Annalena Baerbock hatte Geburtstag. Alles Gute.
Ja, und ich habe geträumt, dass die beiden zusammen sind. Ansonsten weiß ich nicht. Da habe ich häufiger in den letzten Tagen dran denken müssen, bisher immer fröhlich vorne dabei zu sagen, die Welt wird besser, da wurde irgendwie sozialdemokratisch gewählt, da wurde links gewählt. Aber ich habe das Gefühl, viele Wahlen werden dabei immer von dir ausgelassen. Oder zeitlich passen sie nicht in unsere Podcast-Folgen rein. Die Welt geht wieder weiterhin vor die Hunde. In Argentinien, in den Niederlanden. Da läuft alles gar nicht so geil. Also das ist alles...
In Argentinien habe ich ein bisschen Popcorn-mäßig bin ich da unterwegs.
Donald Trump Popcorn-mäßig?
Ja, das ist, glaube ich, noch anders als Donald Trump. Der ist einfach, glaube ich, verrückt.
Will er nicht den Dollar, den US-Dollar einführen?
Der ist wahnsinnig. Das ist einfach der... Aber das ist... Ja, da bin ich gespannt, was da passiert. Keine Ahnung. Kann ich einschätzen.
Nee, ich glaube, das kann keiner so die einschätzen.
Und unsere niederländischen Nachbarn, ja, das ist auch nicht so schön, das stimmt.
Nee, also da ist ein bisschen was passiert.
Aber Donald Tusk ist jetzt Premierminister.
Er hat es jetzt geschafft.
Ministerpräsident? Premierminister?
Ich glaube Premierminister, aber ich würde jetzt auch nicht drauf wetten. Dann kann ich dir sagen, das ist vielleicht an dir vorbeigegangen, aber das ist sicherlich die wichtigste Nachricht. Das wurde das Wildtier des Jahres gekürt.
Ja, bitte.
Es ist der Igel.
Na, das hat er verdient.
Hat er verdient,
ja, das, oder? Hat er, das sollte jedes Jahr das
jedes Jahr könnte der Igel das Wild dieses Jahres sein. 2023 hat er es geschafft. Wobei, ich glaube, diese Tier des Jahres Wahlen, die sind, glaube ich, immer fürs nächste Jahr.
Achso, er ist jetzt das Flaggschiff
2024. Für 2024,
genau. Was Wildtiere angeht, nicht was Tiere angeht.
Nein, nein, nein.
Es gibt auch noch einen Vogel des Jahres.
Und bestimmt auch einen Hund.
Und ein Haustier, ein Hund des Jahres.
Hund des Jahres, warum nicht? Können wir sich vorstellen. Ja, das kann ich dir berichten. Dann kann ich dir aus meiner persönlichen Erfahrung noch berichten. Ich war vor ein paar Tagen oder vor zwei Wochen ist es mittlerweile her, bei der Formation Blond zum Konzert. Ich weiß gar nicht, ob ich da im letzten Podcast schon von erzählt habe. Es war toll und steht ein tolles Konzert im Januar bevor. Da gehen wir nochmal zusammen hin. Und die beiden Schwestern haben ja auch einen Podcast.
Ja.
Der heißt, da muss man dabei gewesen sein. Und es ist ja so, dass berühmte Podcasts häufig eine Bezeichnung hat für die HörerInnen.
Ja.
Bei Gemischtes Hack heißen sie die Hackies.
Ja. Ne? Und bei uns die Racker.
Und bei uns, ja, inoffiziell Racker. Und der beste Name für eine HörerInnen-Community hat aber dieser Podcast. Die nennen nämlich ihre Fans die Da-muss-man-dabei-gewesen-sein-tology. Habe ich auf dem Konzert gelernt, fand ich fantastisch. Fand ich sehr gut. Die haben sie direkt angesprochen.
Und den Podcast, hörst du den?
Das ist mein Ausweich-Podcast, wenn meine sonstigen, wenn ich die leer gehört habe.
Okay.
Was aktuell gar nicht mehr vorkommt, weil ich so viele habe. Aber ja.
Aber von wegen Spotify, von wegen Podcasts und ZuhörerInnenschaften. Wir haben auch wieder fröhliches Feedback bekommen von Spotify Jahresrückblick. Mhm. In Berlin zum Beispiel habe ich gerade heute aus Berlin habe ich eine Nachricht bekommen. Wir sind der Podcast des Jahres. Wir werden gerne gehört, vor allen Dingen, wenn die Person alleine zu Hause ist. Dann hört er sehr, sehr gerne uns zu. Und er freut sich immer darüber und er hat geschrieben, du würdest dich ja immer über solche Rückmeldung freuen. Deswegen hat er das jetzt mit mir geteilt, weil er deine Nummer nicht hat. Aber ich freue mich auch. Vielen Dank für diese Nachricht aus Berlin. Ich hoffe, wir sehen uns bald.
Ich habe auch zwei, drei Screenshots gesehen, wo wir ganz vorne oder weit mit vorne dabei waren. Das hat mich jedes Mal außerordentlich gefreut. Vielen Dank dafür. Lass doch mal eine 5-Sterne-Bewertung da.
Hast du noch Rückmeldung zu unserem Gast-Podcast bekommen? Das war schon ziemlich besondere Sache nach 100 Folgen mal wieder.
Das stimmt. Nur tatsächlich eine einzige, wo gesagt wurde, sehr netter, also dass das mal hier eine sehr nette, gute Person sei, mit einer sehr angenehmen Stimme. Mhm. Allerdings wurde gesagt, dass die Folgen, wo wir niemanden dabei haben, beliebter sind. Also, das hat nichts mit Mahé als Person zu tun, sondern einfach mit unserer Kongenialität als Duo. Also, da kann man auch schwer einfach dazwischen, würde ich mal sagen.
Ja, das Gefühl hat letztes Mal ziemlich gut geklappt. Auch insgesamt ist es nicht so.
Ich glaube auch, dass ich habe sie selber noch nicht gehört, ich glaube aber auch, dass es eine gute Folge ist. Mir ist nochmal aufgefallen, das können wir jetzt mal hier mal kurz direkt miteinander betalken. Wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, wenn wir mal wieder jemanden zu Gast haben, dass wir dann nochmal zu zweit einen Innen- und ein Outro aufnehmen.
Richtig.
Haben wir völlig vergessen.
Haben wir vergessen.
Ist mir heute
ist mir noch ich habe noch daran gedacht, als wir darüber gesprochen hatten am Anfang, ob wir das machen. Aber ja, stimmt, wir wollten nur so einen Blog machen, den Gastblog, flankiert von Rainer Bruder-Duo-Haftigkeit.
Nun hat der Gastblock in dem Fall schon 2 Stunden 13 oder so gedauert. Das ist eine unserer längsten Folge.
Ja, das ist toll. Ja. Das brauchte. Okay, aber vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Mir hat das viel Spaß gemacht.
Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht gibt es noch eine Fortsetzung irgendwann. Who knows?
Who knows?
Who knows? Angenehme Stimme. Sowas hört man noch, glaube ich, gerne über sich. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich schon ein paar Mal gehört habe, dass Leute finden, dass deine Stimme schöner ist als meine?
Nein, das kann ich gar nicht glauben.
Ich auch nicht. Aber ich habe mich richtig toll gefreut darüber. Dass, also auch wenn das mich jetzt so ein bisschen, eigentlich wertest du es mich ja nicht ab, sondern dich nur hoch. Also es ist ja nur ein Kompliment an dich.
Achso, das hat dich gefreut, weil du dachtest, also du hast einen vermeintlichen Makel, den du erkannt hast, nämlich meine Stimme.
Nein, 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 nein. Es ist nur so, also ich sag mal so, ich habe in meinem Leben, das kann man ja so offen aussprechen, schon auch unabhängig von Podcast häufig mal positive Rückmeldungen zu meiner Stimme bekommen.
Ja.
So, dass ich mittlerweile durchaus davon überzeugt bin, dass ich eine eigentlich ganz gute, wohlklingende Stimme habe. Und dann zu hören, dass es Leute gibt, die, obwohl meine Stimme schon recht gut ist, deine noch besser finden, hat mich irgendwie richtig doll für dich gefreut.
Ach, das ist ja schön.
Deswegen kann ich dir jetzt
mal mich hier freut es auch. Das ist ein Feedback, das ich noch nie bekommen habe, glaube ich. Ich kenne meine Stimme sehr gut, weil wir seit vielen, vielen Jahren Dinge zusammen aufnehmen. Deswegen habe ich nicht mehr diesen Effekt, den viele haben. Oh, ich mag meine eigene Stimme nicht hören. Ich bin da sehr dran gewöhnt. Aber ich persönlich finde deine Stimme auch angenehmer zum Zuhören.
Ich finde, wir haben beide angenehme Stimmen.
Na gut, zum einigen wir uns darauf.
Deswegen haben wir auch mindestens 4,5 Sterne bei Spotify. Völlig verdient.
Jeder darf sein Favorite. Völlig verdiente 4,5 Sterne.
Ich muss ein bisschen ausholen. Ich möchte das einmal ganz kurz abhaken. In nahezu allen Podcasts, die ich höre und eigentlich auch überall sonst, ist in den letzten Wochen extrem viel über die Echt-Doku gesprochen worden. Ja. Hast du davon was mitbekommen?
Haben wir darüber nicht auch schon gesprochen?
Wir haben darüber noch nicht gesprochen.
Dann habe ich nur mit Mahir darüber
gesprochen. Das kann sein. Hast du die geguckt?
Nein, habe ich mir aber vorgenommen. Ich habe nämlich tatsächlich auch viel darüber gelesen, gesehen. Sowohl über die Doku als auch waren Kim Frank und Florian Summ zu Gast bei Hotel Matze.
Ja, habe ich gehört.
Und da habe ich ein bisschen reingeguckt, das gibt es auch als Video.
Ja.
Und ich wollte mir den noch anhören, weil ich schon den Anfang, den ich davon gesehen habe, das ist wahnsinnig interessant und angenehm fand. Beides, glaube ich, sehr gute Typen. Florian Summ, der ehemalige Schlagzeuger von Echt und jetzt hier Frontman von der coolsten Killerband der Welt, Deine Freunde. Und ich glaube, dass diese Doku richtig toll ist.
Also man kann ganz kurz, alle werden es mitbekommen haben, deswegen fasse ich mich kurz. Die Band Echt, Ende der 90er, Anfang der 2000er, eine große Teenie-Band, die aber eigentlich keine klassische Teenie-Band war, weil nicht zusammengecastet, sondern eine tatsächliche Schulband aus 5 Freunden aus Flensburg bestehend.
Schon mit 11 angefangen, zusammen Musik zu machen.
Genau, also wirklich jetzt nichts künstlich, kein künstliches Produkt, was sich aber manchmal so ein bisschen anfühlte, weil es so von der Vermarktung her so ein bisschen in diese Richtung ging, gerade am Anfang. Und sie haben 3 Alben insgesamt veröffentlicht, die ersten beiden, da haben sie nicht selber die Musik geschrieben, sondern schreiben lassen, beim dritten haben sie es dann gemacht und sind dann mit so 16, 17 richtig durchgestartet und haben tatsächlich damals ganz, 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 ganz viel mitgefilmt bei all dem, was sie da so an Wahnsinnigkeiten erlebt haben.
Was heutzutage nicht ungewöhnlich wäre.
Genau.
Aber es damals total war, weil die halt wirklich mit so einem Handcamcorder rumgelaufen
genau.
sind. Genau. Das hat Camp alles aufbewahrt.
Alles hat er aufbewahrt. Er ist ja mittlerweile als Regisseur tätig, hat ja auch irgendwie diverse Musikvideos gedreht für Mark Forster zum Beispiel.
Und für Echt selber auch.
Für Echt selber auch. Hat auch Filme gedreht, hat auch als Schauspieler irgendwie sich einen Namen gemacht. Ist zwischendurch richtig abgeschmiert, ordentlich übel abgeschmiert.
Wir haben auch eine Folge über ihn.
Wir haben eine Folge über
Echt? Sein Sextagebuch.
Oh, habe ich davon schon erzählt.
Alles über Kim Franks Sextagebuch.
Stimmt, oh Gott. Vielleicht startet die jetzt nochmal richtig durch, wo jetzt wieder so ein Hype dieser Band gegenüber ist. Genau, und das hat er in 3 Teilen zusammengeschnitten, kann man sich angucken in der ARD Mediathek. Und das ist außerordentlich interessant. Gerade
hast du es gesehen?
Ich habe mir die 3 Folgen angeguckt. Das ist ja auch ein schönes Abbild, so ein bisschen so der 90er Jahre. Es ist Wahnsinn, was die Bravo für eine Macht hatte. Und darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus, weil es gab, das wird glaube ich in der 3. Folge thematisiert, es gab in der Bravo mal ein Voting, da konnte man anrufen. Und zwar war die Frage, wen mögt ihr von der Band am liebsten? Und Puffy hat nur, ich weiß nicht, 4,2% bekommen. Tja. Und das hat natürlich richtig an diesem jungen Mann genagt.
Ja.
Und ich würde ganz, also wenn ihr sowas für uns mal machen möchtet, macht es gern. Ich würde auch bei 4,5% nicht verzweifeln.
Okay. Bei 4,5 von bei 2 Personen ist schon ein bisschen härter
als bei 5. Das stimmt. Ja, also das ist wirklich eine große Empfehlung, sehr kurzweilig, irgendwie jeweils, keine Ahnung, eine knappe Stunde oder so eine Folge, kann man sich gut angucken, erzählt von Kim Frank selbst als Voice-Over, es wird sehr, sehr, sehr viel gezeigt, wo man sich so denkt, huiuiuiui, also schon Respekt, dass er das auch so offen, teilt, ist genug Zeit vergangen und man merkt auch natürlich, das waren einfach teilweise einfach dumme, pubertierende kleine Jungs, die auch richtig dumme Sachen gesagt haben, ja auch gar nicht gehen, objektiv, aber irgendwie man da auch ein bisschen milde drauf guckt, weil die in dieser wahnsinnig besonderen Situation gewesen sind und wie viel Hass die auch abbekommen haben. Ja, ja. Unfassbar. Also das als kleine Empfehlung für die Feiertage, wenn ihr das noch nicht gesehen habt.
Den ganzen Hass.
Guckt euch den Hass mal ein bisschen an. Hass
für die Feiertage. Ja, das ist die einzige, was ich gehört habe, was als bedauernswert empfunden wurde, ist, dass die anderen nicht so richtig zu Wort kommen. Dass das wirklich sein Ding ist und er das erzählt. Und dass man sich da noch mehr Perspektiven gewünscht hätte.
Ja. Ja, das stimmt. Also die anderen kommen durchaus zu Wort. Ne? Also vor allem in der letzten Folge dürfen auch alle das aus heutiger Perspektive nochmal so ein bisschen einordnen, aber so ein bisschen so ans Ende gequetscht. Das stimmt schon, da hätte man sich auch ein bisschen mehr vorstellen können. Aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat er das ja wirklich, also er hat das ja wirklich alles alleine gemacht, alles komplett gesichtet, alles geschnitten, alles irgendwie arrangiert. Wirklich, also wenn da irgendwas nicht gut dargestellt war, ist er zu 100% dafür verantwortlich. Und es ist so, dass er den dritten Teil wohl als erstes fertig hatte und den hat er dann der Band gezeigt. Also bevor die Band überhaupt involviert war, also bevor die auch irgendwie selber Interviews dafür gegeben haben, die auch reingeschnitten wurden, haben die erst die dritte Folge gesehen, natürlich dann ohne die Interviews, die sie später gegeben haben. Und waren ganz ergriffen und emotional berührt davon. Und die sind heutzutage wieder, muss man sagen, gut befreundet.
Ja.
Und das ist irgendwie schön.
Ja.
Wirklich schön. Also kann ich wirklich empfehlen.
Eine Empfehlung. Ich habe deiner Empfehlung erneut gefolgt und habe es jetzt im zweiten Anlauf geschafft, zumindest die erste gesamte Folge von Sex Education zu gucken. Und ja, so ist okay.
Im zweiten Anlauf geschafft, die erste Folge zu gucken.
Ist okay.
Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Dann kann ich noch was berichten. Ich habe eine aufregende Erfahrung gemacht.
Oh.
Hat dein Ofen, dein Backofen, es geht jetzt um Backöfen, wir gehen von echt zu Backöfen,
ja.
Eine Funktion namens Pyrolyse.
Ja.
Hast du das schon mal benutzt?
Nicht in diesem Backofen, aber ich kenne das von dem Backofen aus meinem Elternhaus. Da haben wir das hin und wieder gemacht, das Spektakel.
Das ist ein Spektakel. Das ist ein echtes Spektakel. Ich habe das zum ersten Mal gemacht.
Ja.
Weil
das ist eine Reinigungsfunktion.
Ich hatte vorher noch nie einen Ofen, der das konnte. Ja, Pyrolyse ist ja einfach quasi per Übersetzung
krass heiß.
Auflösung durch Hitze.
Krematorium
im Backofen. und ich habe einen Backofen, du vielleicht auch und viele Leute auch, der digital anzeigt, wie viel Grad da drin sind.
Ja.
Und wenn man die Pyrolyse-Funktion startet oder wenn man sie auswählt, dann sagt er, alle Dinge bitte aus dem Ofen entfernen. Damit ist auch Backblech und Rost gemeint,
ja,
weil die damit nicht umgehen können.
Das ist so krass für dich.
Also wenn selbst ein Backblech nicht mit der Hitze umgehen kann, da hat man schon einiges zu erwarten. Und dann habe ich das gestartet und dann ging sofort die Lüftung da drin an und war super, also nicht super laut, aber war deutlich hörbar, so als würde man irgendwie ein Zimmer weiter staubsaugen.
Er verriegelt sich auch.
Und er verriegelt sich, exakt. Ja. Und er hat dann während dieses Vorgangs, dann ist so eine Uhr rückwärts gelaufen, 1,5 Stunden hat das gedauert, ja, 90 Minuten. Und währenddessen, natürlich konnte man das nicht aufmachen und auch als er fertig war, konnte man es nicht aufmachen. Und währenddessen hat er nicht die Temperatur angezeigt.
Ja, nur PYR.
Nee, so. Irgendwas, ich war irgendwas anderes stand da, aber ist auch egal. Dann war das vorbei und ich saß schon wie so ein Kind vor dem Weihnachtsbaum, bis endlich die Geschenke ausgepackt werden können, so 3 Minuten lang davor und habe mir diesen Countdown angeguckt, weil ich wissen wollte, was da jetzt drin passiert ist, weil da ist ja auch kein Licht an, weil wozu? Ist ja nicht, man macht ja nichts im Ofen, wo man irgendwie drauf gucken können muss, also es war dunkel. Und dann war das vorbei und dann hat er angezeigt, wie heiß es war.
Ja.
Weißt du, hast du eine Idee?
Über 300.
Mehr.
Mehr als über 300?
Mehr als über 300. Es waren 445 Grad in diesem Ofen. 445, das ist heißer als der Mittelpunkt der Erde, glaube
Gut,
ich.
Gut, dass da kein Tier drin war.
Vielleicht war da eins. Hinterher nicht mehr.
So eine kleine Fliege.
Die ist auf jeden Fall nicht mehr da gewesen hinterher. Und danach wollte ich da einfach mal reingucken, weil ich dachte, ja gut, dann schießt da bestimmt so eine Wolke raus, ging nicht, war verriegelt.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wann die Grenze war. Ich habe es irgendwann bei 220, als er dann so weit runter war, aufgemacht, da ging es dann. Und es ist gar kein Dampf rausgekommen. Wahrscheinlich sogar der Dampf verbrannt ist, habe ich mir gedacht.
Aber ist da nicht so Asche unten und das kann man ausfegen?
Ja, der war nicht so dreckig. Also der hatte so ein paar eingebrannte Flecken unten am Boden.
Waren die weg?
Die sind nicht mehr dunkel, sondern hell seitdem.
Du hast also deine Flecken in der Farbe verändert. Ja, mit genau. Sehr viel Energieaufwand.
Ja.
Gut.
Genau. Gleichzeitig lief im Keller der Trockner und ich habe mir gedacht, jetzt tue ich gerade richtig viel für meinen CO2-Abdruck. Das war super aufregend. Pyrolyse. Ja, ich möchte sowohl die Echt-Doku empfehlen, als auch Pyrolyse im Ofen, wenn der das kann.
Ja. Ja, meine Frau hat neulich mal wieder Milch übergekocht. Das passiert sehr oft. Und dann ist die in die Ofentür reingelaufen. Da sind so mehrere Glasscheiben, irgendwie drei Scheiben drin. Und dann dazwischen alles voll mit Milch.
Oh, scheiße.
Und dann haben wir da diese Verriegelung irgendwie losgelöst und irgendwelche Knöpfe gedrückt und alle Scheiben rausgeholt. Und ja, das war unsere Pyrolyse.
Und habt ihr das geschafft?
Wir haben das geschafft. Wir haben die Scheiben, die sind jetzt sauberer als vorher. Ohne Pyrolyse.
Dann ist es mir noch ein Herzensanliegen. Das wird dir jetzt wahrscheinlich nicht viel sagen, weil du die Brooklyn Nine-Nine nicht geguckt hast.
Doch, habe ich. 5 Folgen ungefähr.
Andre Brower ist gestorben. Das ist der Schauspieler von Captain Raymond Holt.
Ja, den kenne ich.
Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. 61 Jahre alt, kurze Krankheit, nicht genauer bezeichnet, zumindest stand gestern. Und das ja, fand ich sehr schade, weil das war einer meiner absoluten Lieblingsfiguren. Ich glaube, es war ein richtig guter Typ. Ein wirklich richtig, richtig guter Typ. Das, ja.
Woher weißt du das aus den Bloopers?
Bitte was?
War sehr sympathisch in den Bloopers.
Er war sehr sympathisch in den Bloopers und ich habe auch durchaus so Interviews mit ihm, also mit dem Schauspieler Andre Brower, gelesen. Und in der Serie spielt er ja den Captain des Reviers, des 99th Precincts, heißt es so?
Warum nicht?
Ja. Und da ist er auch, ich sag mal, politisch interessant, weil er der erste offen homosexuelle Captain ist. Dann ist er auch noch von schwarzer Hautfarbe, also hat er viel mit Rassismus und Ausgrenzung generell zu tun. Das wird auch durchaus an der einen oder anderen Stelle thematisiert und hat sich, ich sag mal, wenn er sich zu solchen Sachen geäußert hat, immer so für die gute Sache eingesetzt und war lautstark für Diversität und so. Ich weiß gar nicht, ob der in echt auch homosexuell war. Ist auch völlig irrelevant dabei. Aber das hat mich wirklich traurig gemacht. Das war einer dieser Todesnachrichten so von berühmten Menschen, die mich so ein bisschen tiefer getroffen haben.
Das hat man ja ab und zu.
Bitte was?
Hat er das Jahr 2023 noch geschafft? Apropos Todesstatistik.
Apropos 23.
Wir werden völlig bescheuert jetzt mitten im Podcast. Aber warum nicht? Verstecken wir das hier. Wir werden wieder einen Jahresrückblick machen.
Wir haben bestimmt viele treue ZuhörerInnen, die alles hören.
Nicht nur den Anfang
und das Ende. Genau. Das Ende glaube ich sowieso nicht. Also wenn, dann nur den Anfang.
Ja, wir werden wie die letzten 3 Jahre, ist es jetzt das vierte Mal schon? 19, 20, 21, 22. Das
19 haben wir keinen gemacht, 20 haben wir angefangen.
Okay, aber 19 gab es schon einen Podcast.
19 haben wir mit dem Podcast angefangen, aber okay, erst Ende also des Jahres.
20 war das Corona-freie, dann Corona und kriegsfrei und so weiter. Also 20, 21, 22, was haben wir jetzt dran? Das ist der vierte Jahresrückblick der beleuchteten Brüder. Dieses Jahr würde ich sagen,
kriegsfrei. Was wir diesmal weglassen, kriegsfrei, wirklich komplett kriegsfrei, gar kein Krieg?
Beide Kriege nicht.
Beide Kriege nicht.
Aber dafür ist Corona wieder dabei.
Corona darf.
Ja.
Endlich darf Corona auch mal mitmachen.
Und das wird live wieder passieren.
Mhm.
Und zwar am 29. Dezember.
Genaue Uhrzeit und so.
Folgt.
Folgen.
Auf den üblichen Kanälen.
Belebu-Podcast bei Instagram. Ja, da gucken wir zurück aufs Jahr.
Genau.
2023. Und dann
gucken wir, wer ist gestorben. Hier, Captain Holt ist tot.
Matthew Perry ist tot.
Matthew Perry, das war's schon.
Das war's, ne? Mehr nennenswerte Menschen. Also außerhalb von Kriegsgebieten, weil die werden wir ja nicht explizit erwähnen. Henry Kissinger.
Ja.
Wer ist das gewesen?
Der ehemalige US-amerikanische Außenminister.
Warum wird er als Kriegsverbrecher geframed?
Ach, das musst du doch mal irgendwo in der US-Politik mal tätig gewesen sein. Schon wirst du als Kriegsverbrecher geframed. Der ist in Deutschland geboren, in Fürth.
Ja, richtig, in Fürth, richtig.
Mhm. Sagst du Fürth?
Fürth. Kräuter Fürth, Fürth.
Kräuter Fürth, Fürth.
Das ist doch der immerwährende Witz in der zweiten Bundesliga, wenn Kräuter Fürth spielt, dass wenn die führen, dass ich mir dann immer in meinem Kopf sage, Fürth, Fürth.
Mhm,
sagst du Fürth?
Ja, ich sag Fürth.
Aber so ein H.
Ja, und? Fürth. Aber das H ist doch hinten.
Aber das H... Das H ist hinten, das ist gar nicht nach dem Ü, ne?
Nee, sonst würde es Fürth heißen.
Fürth.
Dann würde es ja so geschrieben werden wie Fürth.
Ja, ja. Also, du hast recht. Irgendwie bin ich davon ausgegangen. Fürth, also, das stimmt. Fürth. Das ist richtig, das ist Quatsch. Fürth. Naja, schauen wir mal.
Ich war nie in Fürth.
Ich auch nicht, ich weiß gar nicht, wo es ist.
In Süddeutschland.
Ja, dann kein Wunder, dass ich da noch nie war. Da gibt es ja nur Berge und sonst nichts, wie wir in der letzten Folge festgestellt haben. Schöne Natur, naja. Dann möchte ich noch ein weiteres Thema anschneiden, nämlich wie wichtig Sprache und Gender-Inklusion ist. Anhand eines praktischen Beispiels.
Ja.
Die Frauenfußball-Nationalmannschaft. Kann ich nochmal kurz einen kleinen Zwischeneinschub machen. Es gibt jetzt die zweite Staffel Born for This in der ZDF-Mediathek, die die deutsche Nationalmannschaft während des Turniers in Australien und Neuseeland und in der Vorbereitung natürlich auch begleitet, was ja tragisch und schlecht endete in einem sportlichen Desaster und mit der Demission von MVT, Martina Voss-Tecklenburg. Spannend, sehr spannend. Gibt nochmal einen sehr klaren Einblick und meines Erachtens zeigt es auch, dass auch durchaus die Mannschaft nicht immer ganz korrekt gehandelt hat. Ich habe vor einigen Folgen gesagt, es gibt in der deutschen Nationalmannschaft nur sympathische Frauen. Würde ich jetzt gar nicht von abrücken wollen von der Thematik, aber die sind jetzt natürlich auch nicht frei von Fehlern, würde ich jetzt mal sagen. Und das zeigt die Doku meines Erachtens durchaus. Da gab es doch einige Momente, wo ein bisschen mehr Selbstreflexion und Selbstkritik angebracht gewesen wäre, die sich dann eher nach außen gerichtet hat. Aber das würde jetzt zu weit führen. Seitdem Martina Voss-Tecklenburg nicht mehr Bundestrainerin ist, hat es ja interimsweise Horst Rubisch
übernommen,
den ich neulich getroffen habe, nicht getroffen, gesehen habe beim Frauenfußball-DFB-Pokalspiel HSV gegen Leverkusen, wo er gescoutet hat und gleich eine Leverkusenerin ins Nationalteam berufen hat. Das war ganz witzig, die dann irgendwie eine Woche später im Länderspiel zu sehen. Und der macht es aber ja nur vorübergehend bis zu Olympia, wenn es soweit denn gelingt. Wenn die Olympia-Qualifikation in den Playoffs gelingt, dann wird er das noch machen. Danach wird er weg sein, weil er seine Frau das nicht will. Angelika ist kein Fan davon, dass der so viel wieder weg ist, wie ihn zu Hause haben.
Kann ich verstehen.
Kann ich auch verstehen.
Der ist schon alt, der Mann.
Der ist, glaube ich, 72, 73.
Ja, siehst du.
Da kann man auch mal aufhören zu arbeiten, finde ich. Hat er sich dann auch verdient. Scheint ein sehr, sehr guter Typ zu sein. Jedenfalls, wenn man darüber Artikel liest, über die Suche nach einem Nachfolger oder Nachfolgerin von Horst Rubisch, habe ich ganz häufig immer die Formulierung gelesen, in einem Artikel von der SZ, dreimal in einem relativ kurzen Text, wer auch immer der nächste Bundestrainer oder die nächste Bundestrainerin ist. Das war immer die Formulierung, der nächste Bundestrainer oder die nächste Bundestrainerin. Und da habe ich das so, weil es ist mir aufgefallen, weil es so häufig vorkam in so einem kurzen Text. Und dann dachte ich mir, so würde jetzt Julian Nagelsmann zurücktreten oder rausgeschmissen werden. Niemals würde in irgendeinem Text drin stehen, der nächste Bundestrainer oder die nächste Bundestrainerin der Herren-Nationalmannschaft. Und wie viel das im Kopf macht, diese Formulierung, auch wenn sie natürlich ungelenk und nicht elegant ist, weil es irgendwie einfach sich so doppelt gemoppelt anfühlt und alle sind mitgemeint mit dem generischen Maskulinum. Das funktioniert einfach in vielen Situationen nicht. Und dadurch, dass da halt immer Bundestrainerin oder Bundestrainer extra ausgeschrieben war, hat man, ich jedenfalls beim Lesen, ganz doll vor Augen gehabt, ja, es kann ein Mann oder eine Frau sein. Und bei den Herren ist das einfach nicht so. Ja. Was auch faktisch ja stimmt.
Ja, ne? Genau. Also das wäre falsch zu schreiben. Also ich weiß nicht, ob man sagen könnte falsch, aber es wäre auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem kläglichen Scheitern von Julian Nagelsmann als deutscher Bundestrainer, dass ihm eine Frau auf dem Posten folgt, liegt bei 0%.
0%. Und das finde ich außerordentlich erstaunlich im Jahr 2023, wobei kürzlich ein Champions-League-Spiel zwischen zwei Männermannschaften, Bayern gegen weiß ich gar nicht mehr wen, war das Champions League? Auf jeden Fall war es ein Bayern-Spiel. Bayern-Herren, von einer Frau gepfiffen wurde. Mhm. Und ich glaube, da wurde gar nicht viel Aufhebens drum gemacht. Und das, finde ich, ist genau der richtige Weg.
Das wird dann einfach eingerissen nach und nach und dann wird das normalisiert.
Genau. Und ich hoffe, dass sich das irgendwie auf den Trainerposten auch irgendwie so darstellen wird. Weil warum zum Fick sollte eine Frau nicht eine genauso gute Trainerin sein wie ein Mann? Gibt überhaupt gar keinen Grund. Und dann war es neulich eine große Nachricht, dass als Urs Fischer bei Union Berlin geschasst wurde, dass dann es die erste weibliche Co-Trainerin gibt.
Richtig.
Die ist, glaube ich, auch schon wieder weg.
Da ist Union Berlin ist aber auch irgendwie gut mit umgegangen. Die haben da auch keinen Bohai drum gemacht.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch genau der richtige Weg. Natürlich wurde das medial so ein bisschen thematisiert. Und das ist ja auch wiederum richtig, weil wenn es die erste ist und das irgendwie was Besonderes ist, dann soll man ja auch gern darüber berichten dürfen. Aber ich finde das einfach, das fühlt sich so outdated an im Jahr fast 2024, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Bundestrainerin für die Herrenmannschaft gibt, bei 0% liegt.
Ja.
Das ist doch irgendwie super erschreckend. Findest du nicht?
Nee, erschreckend finde ich das nicht, weil das einfach viel zu plausibel oder naheliegend oder man... Also
plausibel? Erklär mir, warum das plausibel ist.
Also es ist plausibel in der Kontinuität. Es wäre jetzt total seltsam, weil es sozusagen überhaupt keinen vergleichbaren Fall gibt, wo das auch nur ansatzweise so ist. Nicht irgendwie ein Drittliga-Club oder irgendwie schon mal ein anderes Land, bei denen es schon mal so ist. Es wäre ja voll... aus dem Nichts, bam, auf so einem exponierten Posten.
Aber gerade da wäre doch
das wäre geil, aber es ist auf jeden Fall, würde ich nicht sagen, dass es erschreckend ist. Es ist schade und traurig oder so. Aber andererseits haben wir ja schon festgestellt, was für eine dynamische Entwicklung das alles genommen hat. Und die wird ja sicher auch nicht sofort bremsen.
Aber ich finde es erschreckend, dass das so unwahrscheinlich ist, weil es das halt vorher auch noch nicht gegeben hat. Das ist ja der Grund, der mich erschreckt. Nicht, dass das jetzt erschreckend ist, dass diese Position jetzt nicht von der Frau besetzt werden kann, in Anführungszeichen.
Und das ist ja, also die Sachen dauern sowieso lange, aber dann auch noch in einer so krass männerdominierten Branche, da wundert es mich noch am wenigsten, dass sich das da so langsam dreht. Aber dass es sich sogar dort dreht, ist doch eigentlich eine schöne Sache. Ich habe nochmal jetzt gemerkt, wie wenig mich Fußball interessiert daran, aktueller Fußball, dass ich neulich irgendwie hatte einen Kinderalbtraum und meine Frau musste hoch und so und dann habe ich unten gewartet und wir hatten eigentlich gerade was geguckt und dann habe ich geguckt, was es sonst noch so gibt und dann habe ich in Generation Wembley reingeguckt, die vom FC Bayern München selbst produzierte Dokumentation über den Champions League Sieg nach dem verlorenen Finale da Horn. Ja. Haben so eine sechsteilige Doku gemacht. Und da habe ich gedacht, das sind meine Leute. Da siehst du den Arjen Robben sitzen in seinem Domizil, wie er einfach erstaunlich sympathisch, hat man Arjen Robben gar nicht so zugetraut, wie der redet und wie die da alle sitzen und über diese Zeit reden, weil die habe ich halt wirklich aktiv verfolgt.
2013.
Und da habe ich nochmal gemerkt, was das für ein Unterschied ist zwischen wie egal es mir jetzt ist und wie wenig egal mir das damals war. Und das ist halt von Bayern selbst Beweihräucherungspräsentation.
Ja, ist eine deswegen interessiert mich das auch, ehrlich gesagt, nicht.
Aber trotzdem irgendwie ganz schön, also ganz professionell gemacht und schön, dass nochmal so ein bisschen, ich habe halt hier in die eine Folge irgendwie eine halbe Stunde geguckt. Hat mir ganz gut gefallen.
Das ist wie bei der Spotify-Doku, weil es von den Leuten selber gemacht wird, interessiert es mich nicht, weil ich nicht so viel Wahrheitsgehalt erwarte.
Ja, aber man sieht
oder Erkenntnisgewinn.
Ja. Und die beiden Sympathischen, Arjen Robben und
Franck Ribéry.
Bastian Schweinsteiger. Der sitzt da einfach die ganze Zeit und grinst wie ein Honigkuchenpferd und freut sich über die Zeit damals und erinnert sich auf so eine gute Art.
Und dann hat man ihn geadelt dadurch, dass er in der letzten Wetten, das Sendung bei Wetten, das bei Gott Thomas Gottschalk auf dem Sofa sitzen durfte mit Anna Ivanovic. Naja, er hat ein paar frauenfeindliche Sprüche rauslassen dürfen, von daher, also nichts sagen kann man jetzt nicht.
Okay, großer Sympath, damals, 2012 zumindest noch. Als frauenfeindliche Sprüche ja noch nicht so krumm genommen wurden.
War das 2012, nicht 2013?
2012 war das Finale da Horn und 2013
ja,
war dann...
Ja, genau. Ja, dann habe ich es richtig im Kopf. Dann ein bisschen artverwandt und das ist jetzt der nächste Tipp, den du vielleicht auch mal wieder dir zu Herzen nehmen kannst und alle HörerInnen da draußen bitte auch. Es gibt einen jetzt abgeschlossenen, seit heute glaube ich oder gestern, abgeschlossenen neuen Podcast von Keschrau Beros. Der heißt Mesut Özil, zu Gast bei Freunden. Und handelt von, überraschenderweise, Mesut Özil und sein Aufstieg aus einem aus ärmlichen Verhältnissen in Gelsenkirchen zum Weltmeister und seinen darauffolgenden, ich sag mal, in Deutschland gesellschaftlichen Abstieg nach dem Foto mit Erdogan und insbesondere dann, und das ist dann Thema der letzten Folge, die jetzt gerade erschienen ist, dieses Foto von ihm, wo man sieht, dass er sich irgendwie auf die Brust dieses Symbol der grauen Wölfe hat tätowieren lassen. Und das ist, also ich würde behaupten, Keschrau Beros, bekannt von den beiden Cui Bono-Staffeln und von, wie hieß der Anonymous? Legion. Legion, ja. Ja, würde ich sagen, ist sein bester bisher. Und das sagt viel, weil die Podcasts von ihm einen sehr hohen Production Value haben und irgendwie auch immer gut recherchiert scheinen. Aber das war jetzt derjenige Podcast, der, ich sag mal, auch für Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren, ein sehr, sehr gutes, so objektiv wie mögliches Bild von der deutschen Gesellschaft, von Wasserstandsmeldung, von dem Thema Integration zu dem Zeitpunkt und vor allem auch von der Person Mesut Özil geben, ohne dass er selber zu Wort kommt, beziehungsweise er kommt zu Wort aus alten Interviews, aber wurde halt natürlich angefragt und hat nicht mitmachen wollen. Richtig, richtig, richtig toll.
Und würdest du sagen, unterm Strich ist es so ein bisschen rehabilitierend oder ist es eher das Gegenteil?
Weder noch. Hatte es, glaube ich, auch gar nicht also den Auftrag, irgendwie in die eine oder andere Richtung zu stoßen.
Hat ja vielleicht hinterher einen informierteren Blick auf Özil.
Ja, das auf jeden Fall. Und mein Eindruck, mir fehlen tatsächlich noch die letzten 10 Minuten der letzten Folge, da wird sich aber wahrscheinlich nicht mehr viel ändern. Mein Eindruck von Mesut Özil jetzt ist, das ist einfach ein richtig armes Würstchen. Ein richtig armer Kerl, der nicht besonders intelligent ist, sich irgendwie gerne, ich sag mal, leiten und führen lässt, dem sehr, sehr viel Ungerechtigkeit begegnet ist, der sehr viel einstecken musste, beziehungsweise der tatsächlich insbesondere vom Boulevard und Springer und so weiter erst sehr hoch geschrieben wurde und dann richtig draufgehauen wurde, ohne dass man ihm so richtig vorwerfen kann, die Folgen seiner Entscheidung hätte absehen zu können. Also wirklich, es ist ein richtig privater Einblick. Sein Vater kommt sehr viel zu Wort, der ihn ja auch lange Zeit als Berater begleitet hat. Viele Weggefährten, irgendwie ein alter Lehrer, der ihn immer bis in seine Profikarriere hinein sehr viel begleitet hat, ist da prominent vertreten. Sein bis vor kurzem aktueller Berater kommt zu Wort. Also sehr, sehr, sehr viele Leute, die ganz nah dran waren und das wirklich gut einschätzen können. Und also es ist wirklich, also ich glaube, der Mann hat einfach keine richtige Heimat. Aus verschiedensten Gründen. Der der weiß einfach nicht, wer er ist und was er soll und was er kann und was seine Aufgabe im Leben ist. Kicken kann er, aber die Karriere ist auch vorbei. Also der kann einem echt ein bisschen leid tun. Er ist einfach ein Mensch, der sehr jung, sehr erfolgreich und sehr reich geworden ist, der sehr viele dumme Entscheidungen getroffen hat und ja, jetzt einfach außerhalb der Türkei eine Persona non grata ist, was ihm sicherlich sehr schwer fällt. Könnte ich mir vor, also das ist interpretiert. Kann ich sehr empfehlen. Mesut Özil zu Gast bei Freunden von Keschrau Beros. Ein fantastischer Podcast. 8 Folgen.
Ich habe mir neulich Gedanken darüber gemacht, allgemein, ist vielleicht ein bisschen mal weg von dem Beispiel, weil das da hast du eine gute Grundlage einzuschätzen, dass das journalistisch sauber gearbeitet ist und so. Aber ich habe neulich mal überlegt, ob man vielleicht geneigt ist, wenn man zu einem Thema, vielleicht gerade zu einem politischen Thema, einen Podcast hört, dass man dann stärker dazu verleitet wird, der Darstellung des Podcasts voll zu glauben, als wenn man einen Artikel liest, einen gut recherchierten Artikel oder wenn man einen Fernsehbericht sieht oder einen Radiobeitrag hört, weil halt das so sehr persönlich mit den Leuten verknüpft ist. Und ich kann mir halt eine ganze Menge Themen vorstellen, wo man einfach sagen kann, je nachdem, wen du interviewst und wen du zu Wort kommen lässt, und das können Leute sein, die auch die gar nicht täuschen wollen, keine Täuschungsabsicht haben, aber die wirklich nur mit einem kleinen Twist, also was für eine krasse Verantwortung du hast, weil du durch das Framing und durch das, wer zu Wort kommt und was, hinterlässt du bei deiner Zuhörerinnenschaft so einen krassen Eindruck, und ich glaube, man kann sich dem kaum entziehen, dass man dem dann richtig doll vertraut. Und ich glaube, dass das bei Podcasts stärker ist als bei anderen, weil das von diesem Medium, von der Machart, weil die Leute selber auftreten in dem Podcast, die das gemacht haben, weil man die dann sympathisch findet oder das nachvollziehbar findet, wie sie gearbeitet haben, weil sie es transparent machen.
Ja. Das, was du zuletzt gesagt hast, ist für mich persönlich der entscheidende Aspekt dabei, die Transparenz. Weil ich habe schon wirklich sehr viele, ich sag mal, journalistische Podcasts gehört, die natürlich unterschiedliche Qualitäten haben. Aber diejenigen, die ich ganz besonders gut finde, und das, finde ich, macht Cashrau Beros häufig sehr gut, deswegen mag ich seine Podcasts auch sehr gerne, dass er sehr transparent, also ich weiß natürlich nicht, was er vielleicht wirklich noch weglässt oder extra betont, um eine bestimmte Lesart zu provozieren. Aber er spricht sehr viele mögliche Betrachtungsweisen an und erklärt auch, warum er sich für und gegen bestimmte Dinge entscheidet. Das ist häufig in Artikeln, weil wahrscheinlich gar nicht der Platz dafür da ist, nicht der Fall. Und das ist etwas, was bei mir persönlich Vertrauen schafft, weil allein durch die Länge, ich meine 8 Folgen, rund im Durchschnitt 40 Minuten, das ist ja einiges an Zeit, die man dann mit einem Thema verbringt, von einer Person oder 2 Personen, in dem Fall ist es ein 2-Personen-Team, die werden auch wahrscheinlich noch mehr Leute im Team haben, aufbereitet. Und das ist natürlich immer eine bestimmte Sichtweise. Ich hatte aber gerade in dem konkreten Beispiel nie das Gefühl, dass man in eine bestimmte Richtung geschubst werden soll. Mhm. Vielleicht mal so zwischenzeitlich als Stilmittel, dass da sehr viel von einer Richtung kam, aber dann was Entkräftendes, eine entkräftende Stimme aus einer anderen Richtung hinten dran geschnitten wurde.
Du kannst was natürlich auch super, super manipulativ machen. Das glaube ich gar nicht, aber dass das, also man hat ja auch ein gewisses Vertrauen bei bestimmten Produktionen, bei bestimmten Studios, wenn der öffentliche Rundfunk dahinter steckt oder sonst was. Ich glaube, sogar die Bestrecherchierten, selbst wenn man denen vertrauen kann, dass sie sauber gearbeitet haben, kann ich mir vorstellen, dass man beim Podcast hören leichter vergisst als bei anderen Medien, dass das eine journalistische Aufbereitung ist. Und ich kenne das auch, ich lese einen Artikel und denke hinterher, ja, okay, das ist so plausibel, das ist jetzt meine neue Wahrheit.
Ja.
Und ich glaube, das passiert an meinem Podcast noch leichter. Ich wollte das nur...
Das kann durchaus sein, dass man da eher geneigt ist. Und ich glaube aber, das macht wirklich den Unterschied zwischen guten und nicht so guten journalistischen Podcasts oder Podcast-Serien aus. Dass sowas transparent gemacht wird. Ich meine, wenn ich jetzt keine Ahnung, zu egal welchem Thema, sagen wir mal Israel, Palästina. Wenn ich da jetzt irgendwie 8 Folgen einen Podcast hören würde, der sich nur damit beschäftigt und es wird die ganze Zeit nur gesagt, Israel ist das Opfer, Israel kann überhaupt nichts dafür, die haben überhaupt nichts falsch gemacht, weil das war scheiße und es wird einfach die ganze Zeit nur gesagt, was denen für auch inhaltlich richtig, also faktisch richtig für Gräueltaten angetan wurden, das würde ich unterm Strich als nicht so gut und lohnenswert empfinden, wobei natürlich da auch sicherlich viele interessante Dinge drin vorkommen, als wenn ich das Gefühl bekomme, und das glaube ich, da hat man sehr viel mit Gefühl zu tun, dass einem wirklich so eine ausgewogene Berichterstattung gezeigt wird, wobei ausgewogen nicht bedeutet, im Sinne von False Balancing. Kennst du diesen Begriff?
Ja, nein, aber ich verstehe ihn sofort und finde ihn sehr gut.
Das ist ja viel thematisiert worden in der Corona-Pandemie, dass irgendwie, wenn in einer Talkshow mit Markus Lanz 2 Leute eingeladen werden und die eine Position ist, wir müssen ganz viele restriktive Maßnahmen ergreifen und er sagt, nein, wir müssen alles laufen lassen, dass das dann quasi als 2 gleichwertige Meinungen wahrgenommen wird, obwohl es für die eine Variante, das ist wirklich sehr plakativ gesagt, aber um das besser zu verstehen, für die eine Variante viel mehr Fakten und wissenschaftliche Daten zugrunde liegen und bei der anderen eben halt nicht.
Ja. Oder von mir aus repräsentiert die eine Person 99% der wissenschaftlichen Community und die andere den restlichen und dann hat man aber das Gefühl, da sind es 50-50.
Genau, weil man muss ja quasi alle Seiten sich einmal
anschauen. Ja, genau.
Und dadurch hat man das Gefühl, alle Seiten sind gleich legitim.
Oder und das ist natürlich auch häufig so ein journalistisches Ding, von wegen, wir dürfen hier nicht zu sehr einseitig, sondern wir müssen auch die Gegenseite hören. Aber das musst du dann auch gewichten, richtig?
Und das ist eine riesengroße Herausforderung. Und wie du sagst, auch Verantwortung, weil das ja wirklich Meinung bilden kann und beeinflussen kann.
Ja, und ich kenne halt Beispiele, wo du echt einfach sagen kann, die Themen sind dergestalt gelagert, dass man die gar nicht unbedingt in einem Artikel, dass man denen gar nicht gerecht werden kann. Also, dass du eigentlich als Journalist oder Journalistin nur scheitern kannst bei dem Versuch, das weiterzutragen. Und
Weil die so komplex sind, meinst du?
Ja, oder weil, also nicht, es ist nicht immer nur die Komplexität, es ist manchmal auch der Detailgrad oder das, letztlich ist es doch Komplexität, also das notwendige Hintergrundwissen, um zu verstehen, warum bestimmte Entscheidungen so oder so getroffen werden oder warum es vielleicht doch keine gute Idee ist, das zu machen, wovon alle denken, ist doch völlig offensichtlich, warum machen sie das nicht? Und da sind so, also das ist häufig so schwierig aufzubereiten und zu durchdringen und dann auch noch, also nicht nur nachzuvollziehen, sondern das dann auch noch aufbereitet weiterzugeben, dass man da total verzweifeln mag. So.
Aber und da ist ja eigentlich das Medium der mehrteilige Podcast-Serie richtig sehr, geeignet sehr für.
Aber trotzdem musst du es halt erstmal überhaupt wirklich verstanden
haben. Ja, klar.
Und zwar ein Thema, das ist ja auch so krass, wenn du irgendwie journalistisch arbeitest, ist es ja erstmal nicht dein Fachhauptthema.
Ja.
Und dann gibt es aber Leute, die sich damit fachlich auseinandersetzen, denen du irgendwie vertrauen musst, aber dann musst du auch irgendwie rauskriegen können, wem du noch zuhören musst. Und das ist, also journalistische Arbeit, wenn sie richtig gemacht wird, ist schon eine ganz, ganz hohe Kunst. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die sie einfach falsch machen. Wo waren wir das neulich bei Friedrich Merz? Es ist ein sehr, sehr schwerer Job, aber er macht ihn sehr schlecht. So ist es bei Journalismus auch manchmal. Es ist ein sehr, sehr, sehr schwerer Job und manche machen ihn sehr schlecht.
Und häufig auch gar nicht selbst verschuldet, weil in Zeiten der geringeren Aufmerksamkeit spannend und Clickbait und man muss irgendwie möglichst in kurzer Zeit alle wesentlichen Inhalte versuchen zu transportieren. Also das ist ja auch einfach so ein bisschen angeglichen an die Zielgruppen.
Ja.
Und die Zielgruppen sind, gerade also was Printmedien angeht oder halt so Tageszeitungen oder Wochenzeitungen angeht, häufig ja nicht unbedingt darauf ausgerichtet, sich sehr lange in eine Thematik einzubuddeln.
Ja, richtig.
Und das ist ein großes Problem.
Du hast Kekse gebacken. Wie war das so für dich?
Ich habe Kekse gebacken, ja.
Welche abbekommen? Es hat sich gelohnt übrigens, die waren schon besonders.
War wirklich besonders. Ich habe schon wieder Angst gehabt, dass ich, war ziemlich sicher, dass ich wieder völlig übertriebene Erwartungshaltung
hervorrufe. Nein, erstens waren sie sehr, sehr liebevoll dekoriert. Und zweitens ist es so, da habe ich neulich nämlich länger mit Mahe drüber gesprochen. Wir wollten nämlich auch Kekse, wir haben ja auch Kekse gebacken. Und ich meine so, auf jeden Fall bitte nicht einfach nur das, was alle machen. Jeden Mann hat dieses scheiß Standard Kackrezept und dann ein paar Streusel drüber. Dann war sie, nein, wieso doch? Genau das will ich. Das ist doch das Beste. Und ich mir, warum machen die Leute das? Und ich hatte das Gefühl, dass eure Kekse nicht diese Kinderbäckerei-Kekse sind, die immer, ich kann das nicht mehr sehen.
Also ich muss dazu sagen, das war, soweit ich mich erinnern kann, das zweite Mal in meinem Leben, dass ich Kekse gebacken habe.
Ja.
Das erste Mal ist rund 10 Jahre her. Und jetzt war das zweite Mal und ich habe mich einfach komplett anleiten lassen in dem ganzen Prozess, weil meine Frau ist etwas erfahrener, was dieses Thema angeht. Sie hat schon über 10 Mal, hat sie gesagt, Kekse gebacken. Ich habe gefragt, vielleicht habe ich sogar über 20 Mal gefragt. Sie hat gesagt, ja, das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Ich habe schon 50 Mal in meinem Leben Kekse
gemacht. 50 Mal? Ja, krass. Mindestens. Ich habe noch nichts in meinem Leben 50 Mal gemacht, außer Podcast aufnehmen.
Und unanieren.
Onanieren auch schon. Aber nicht mehr. Genau 50 Mal. Ich habe irgendwann bei 50 aufgehört. Damit ich immer genau weiß, wie oft ich schon onaniert habe.
Das reicht fürs Leben.
Sorry, Mama, für diese Information. Also ich muss dich insofern enttäuschen. Du hast gesagt, liebevoll dekoriert. Nee, da war nicht viel Liebe dabei. Das war sehr, sehr zweckmäßig. Und man hat noch, also man muss sagen, das waren...
Da waren einzelne Schokotröpfchen so reingestöpft.
Ja, das stimmt. Das war sogar noch, bevor die in den Ofen gekommen sind.
Kleine Klecks in der Mitte, dann eine Nuss drauf. Das ist schon anders, als wenn du mit Kindern... Und
du beschreibst ausschließlich welche, die meine Frau gemacht hat.
Ja. Kann ich gleich sofort sehen, welche sie
haben. Ja, offensichtlich. Ich habe die einfach irgendwann nur noch in diese Schokosoße da reingetunkt und dann irgendwie einfach quer mit Streuseln beschüttet und manchmal noch ein paar Smarties draufgetan, die nur zur Hälfte gehalten haben. Der Teig war, glaube ich, ein Standardteig, hätte ich jetzt gesagt.
Vielleicht, aber es war ein guter Standardteig.
Aber er war auf Margarinebasis statt auf Butter. Vielleicht ist das ein Unterschied. I don't know.
Haben gut geschmeckt, gute Kekse.
Ja, ich habe auch 2, 3 davon gegessen. Ich sag mal, der Schaffungsprozess, der war irgendwie ganz schön, unter anderem auch deswegen, weil meine Frau und ich uns jeweils einen halben Liter Glühwein reingeschüttet haben, während wir das gemacht haben. Das war irgendwie Spaß gemacht. Wir haben richtig krasse Weihnachtsklassiker gehört.
Ja, geil. Was ist das? Sind das dann die amerikanischen?
Nee, also das war wirklich jetzt nicht Mariah Carey und Wham, sondern das war dann eher so Silent Night, Holy Night.
Ach so, klassisch.
Rednose, Reindeer-Scheiße. Okay. Ja, war cool.
Ich bin da so in der Mitte zwischen diesen ganz klassischen und den anderen.
Also für diesen Anlass war das eigentlich genau die richtige Playlist. Ja. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich bin immer noch ein riesengroßer Fan von Mariah Carey und auch von Wham. Ich gestehe, ich mag Last Christmas sehr gerne. Meine Frau und ich, als wir in den Urlaub gefahren sind, wo ich dieses Walderlebnis hatte, da durfte ich DJ sein auf der Autofahrt. Und habe eine Wartelisten-Playlist angemacht, bestehend aus ungefähr 12 verschiedenen Coverversionen von Last Christmas, von den verschiedensten Leuten. Unter anderem wusstest du, Fun Fact, wer schon mal Last Christmas gecovert hat, ungefähr jeder, zum Beispiel auch Jimmy Eat World.
Ah ja.
Also Ricky Martin, im Zusammenspiel mit Helene Fischer.
Na,
Wahnsinn, was für Bands alle schon...
Dass Ricky Martin noch gelebt hat, als Helene Fischer schon Musik gemacht hat.
Ricky Martin lebt immer noch.
Ja, gerade so.
Na, weiß ich nicht. Wieso gerade so?
Ich habe das Gefühl, der hängt an irgendwelchen Maschinen.
Ich glaube, der ist vielleicht 50 oder
ja,
so.
Ja, trotzdem. Der hat ein wildes Leben gehabt.
Kann sein. Einer von den Popstars, die lange Zeit ihre Homosexualität nicht offen aussprechen durften.
Ja, vertraglich.
Vertraglich, würde ich mich nicht wundern.
Ich auch, ja. Die haben Geld damit verdient, dass er hot for the girls
war. Hot for the girls. Auch meine Mutter hat immer gesagt, er hat so einen süßen Hintern.
Tja, der Ricky.
Der Ricky. Der Hintern ist aber nicht.
Aber ich weiß nicht, ob er die Homosexualität weniger begehrenswert gemacht hätte oder hat.
Das war auf jeden Fall die Meinung der Industrie.
Ja, und die Industrie hat immer recht.
Elton John,
ja,
der hat doch sogar mal eine deutsche Krankenschwester geheiratet als Fassade.
Ach was, der war nicht immer schon komplett offensichtlich offen?
Nee, also jetzt möglicherweise ist es Halbwissen. Aber auch das, liebe Grüße Mutti, da hat meine Mutter sich immer gedacht, warum war ich das nicht als deutsche Krankenschwester? Ja. Weil dann sie hätte nichts mit ihm machen müssen. Sexuell.
Ja.
Und weiß ich nicht, warum das ich hier offen erzähle. Mache ich jetzt aber einfach mal. Und hat sich immer vorgestellt, das ist bestimmt einfach gut bezahlt, wovon ich auch ausgehe.
Ja,
also die wird bestimmt ein gutes Auskommen gehabt haben währenddessen und danach auch. Immer Logentickets für Elton John. Meine Eltern haben da mal 200 Euro pro Ticket bezahlt, waren nicht so begeistert.
Ja, von der Show. Und quasi dein Quasi-Dad wäre dann Elton John gewesen.
Wäre Elton John gewesen, den hätten wir auch mal im Podcast einladen können. Ja,
genau. Und du würdest jetzt Tim John heißen.
Ich würde Tim John heißen, auch das wäre ein großer Vorteil.
Tim John.
Herr John.
Was ist John überhaupt für ein Nachname? Ist überhaupt kein Nachname, ist ein Vorname.
Ist das ein Künstlername?
Bestimmt. Garantiert heißt er, hat er einen ganz, irgendwie so drei Vornamen, die alle langweilig sind.
Also ich
Lukas ist einer davon.
Einer davon ist Lukas. Vielleicht ist Lukas auch der Nachname. Elton Lukas. Ja, und das hätte sie sich gut vorstellen können. Und dann mit der unausweichlichen Scheidung, wenn man da so einen Prenup macht, wie heißt das, Ehevertrag macht, dann hat man ja auch ausgesorgt finanziell, sicherlich.
Glaubst du, Elton ist nach Elton John benannt?
Ich weiß for a fact, dass es so ist.
Okay. Weil wie heißt Elton mit Nachnamen?
Elton selbst hat keinen Nachnamen, aber er hat ja eigentlich einen anderen Vornamen und auch Nachnamen entsprechend.
Ach so, das ist ja doch nicht nach Elton. Er hat sich selber nach Elton John benannt.
Er wurde Elton genannt, weil ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit Elton John nachgesagt wurde.
Ach so, ja, damals. Ist auch tatsächlich ein bisschen so. Aber man muss sagen, Elton John sieht jede Sekunde seines Lebens völlig anders aus. Das ist so wie David Bowie. Ich konnte David Bowie früher mal nicht erkennen, weil der immer anders aussah.
Habe ich schon mal davon erzählt, dass ich ständig in meinem Kopf David Bowie und Bob Dylan durcheinander schmeiße?
Mit einem irgendwie noch mit anderen auch.
Nee, das sind immer die beiden, die ich nicht so richtig auseinanderhalten kann.
Da hatten wir schon mal ein richtig langes Problem mit der Verständigung in irgendeinem Video, was wir gemacht haben, wo du nach David Bowie gefahndet hast in deinem Kopf.
Und ich habe eigentlich Bob Dylan finden wollen.
Nee, du hast schon David Bowie gesucht, aber hast ganz viele andere Namen gesagt. Und hast du mir gedacht, der Typ, wie heißt der Typ? Schwierig. Also ich wäre fast der König von Dänemark und du wärst fast der Sohn von Elton John.
Ganz knapp.
Wenn
ganz
wir knapp dann noch vorbei. Geheiratet hätten.
Was, das wäre eine, das hätte wahrscheinlich das Kartellamt verhindert.
Ja, genau. Zu viel Macht auf einem.
Zu gefährlich gewesen.
Um einer Ehe.
Ein ganz kurzer Nachklapp noch, also der eigentlich in eine Richtung schießt, zum Mesut Özil Podcast. Ich habe mir da eine Formulierung rausgeschrieben, weil dann natürlich auch so ein paar Szenen eingespielt waren aus wichtigen Fußballspielen, wo er eine Rolle gespielt hat. Und da wurde dann immer abwechselnd so ein bisschen deutscher Kommentar und aber auch englischer Kommentar eingespielt. Und da war dann Deutschland gegen, I don't know, irgendwie war das wichtige Spiel, die deutsche Nationalmannschaft lag ein Tor hinten, hat dann noch ein Tor geschossen zum Ausgleich und ich glaube am Ende dann gewonnen. Und das war der englische Kommentar. Und als das 1-1 geschossen wurde, ich glaube von Mesut Özil himself oder Herz vorbereitet, hat der englische Kommentar den wunderbaren Satz gesagt, so, goal, goal, Germany, the wounded giants has woken up. Und ich finde, das ist so, wenn man deutschen und englischen Sportkommentar miteinander vergleicht, ist es ein sehr schönes Beispiel dafür, wo der große Unterschied ist. The wounded giants has woken up. Das hat immer so was Martialisches,
ja, ja, klar.
Völlig pathetisch, völlig übertrieben.
Ja.
Da waren die Deutschen, weil sie ja eigentlich der klare Favorit waren und hinten lagen, waren sie der verwundete Gigant.
Ja.
Oder die verwundeten der Giganten.
Ja.
Das fand ich hübsch.
Ja. Also ich habe früher immer sehr gerne die internationale Presseschau gelesen nach so großen Fußballspielen. Und das ist halt einfach immer. Es ist immer, gerade so in Italien und Spanien, das ist richtig die Vernichtung, die Zerträume zertreten und die Herzen zerrissen. Und es ist immer ganz, ganz extrem im Wording. Und da denke ich mir auch immer, da sitzen doch auch einfach die Leute irgendwie in der Straßenbahn oder morgens im Café oder auf dem Weg zur Arbeit und lesen das so halb gelangweilt und kriegen dann immer diese heftigen, das ist ja nicht so, dass denen dann die südeuropäische Brust explodiert vor Aufregung am nächsten Tag.
Vor Temperament.
Sondern die sind das einfach gewohnt, das gehört sozusagen dazu, das ist normal, das ist der Code. Und das ist so wie, weiß ich nicht, in Japan ist das doch so, dass man irgendwie sich ganz doll immer entschuldigt bei allem und ganz doll klein macht, was halt auch ein Code ist. Und wenn du das gewohnt bist, die Sprache, dann ist es nicht so, dass du dich wirklich in den Staub wirfst oder wirklich denkst, dass deine Herzen zerrissen wurden. Das gehört halt irgendwie dazu.
Wie ich finde, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass unterschiedliche Sprachen unterschiedliche Realitäten schaffen.
Ja.
Und dass Menschen, die mehrsprachig sind, häufig auch davon berichten, dass das was mit der Sicht auf die Welt macht.
Die haben Zugang zu mehr Realität.
Genau, zu mehr Realitäten, also Plural. Das ist doch super spannend.
Total, Sprache schafft Wirklichkeit.
Alle Menschen gehen davon aus, dass das, was sie wahrnehmen, schon die Realität ist, wie sie tatsächlich ist. Aber es ist einfach nur eine Variante, weil sie unvollständig ist.
Turmbau zu Babel.
Ja. Warum? Was hat sich der fucking Gott dabei gedacht?
Er wollte uns jetzt unseren Platz zeigen.
Ja, schade.
Ganz unten.
Ganz unten. Ihr dürft auch nicht mehr miteinander verstehen.
Aber ich persönlich mag das ja nicht. Ich finde ja dieses ganze, wenn man in der Sprache sich drei Nummern zu groß vergreift, dann hat man einfach nicht mehr die Möglichkeit, nuanciert sich auszudrücken.
Ja, weil
wenn alles immer aufregend und groß und riesig ist, dann hast du keine
Zwischentöne mehr.
Skala mehr.
Ja.
Und deswegen, liebe SüdeuropäerInnen, die ihr uns
zuhört, ändert was.
Ihr seid einfach sprachlich schwächer aufgestellt.
Ich weiß nicht, vielleicht, also das ist eine super steile These. Vielleicht stimmt es. Vielleicht ist die deutsche Sprache exakter, was solche Dinge angeht. Mag sein. Aber vielleicht ist es auch so, dass dann durch die dann andere Realität andere Arten von Nuancen möglich sind.
Ja, sicherlich.
Die einen jetzt nichts vermissen lassen, wenn man jetzt zum Beispiel.
Das kann natürlich auch eine Übersetzungsproblematik sein. Vielleicht haben die einfach 47 Wörter für Liebe.
Ja.
Und wenn es aber einfach jedes Mal mit Liebe übersetzt wird und wenn wir die Übersetzung lesen, dann denken wir, was sind das denn eigentlich für sprachlich beschränkte arme Würste?
Ja.
Aber in Wahrheit haben die einfach den Bogen raus.
Und das kennen wir doch aus dem Englischen sehr gut, dass es echt regelmäßig Situationen gibt, wo man gar nicht eine gute deutsche Entsprechung eines sehr passenden englischen Ausdrucks. einem einfällt. Mir ist das jedenfalls oft schon passiert.
Ja.
Und da fällt mir ein, das wollte ich auch schon länger mal fragen. Wir haben ja mal eine Folge gemacht, alles über Englisch. Hört sie nicht, die ist, glaube ich, nicht so gut. Da haben wir aber über, sollte man Sachen im Originalton oder in der Übersetzung gucken, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil und so weiter. Aber mir ist noch nicht ganz doll aufgefallen oder ganz bewusst geworden, dass ich gucke ja, wenn ich alleine gucke, englische Originalton-Sachen immer im Originalton mit englischen Untertiteln. Manchmal gibt es keine englischen Untertitel, dann gucke ich es ohne Untertitel, geht auch.
Ja.
Mit ist immer ein bisschen besser, weil manchmal verstehe ich manche Akzente nicht so gut.
Ist mir aufgefallen, dass man dann am Anfang vor allen Dingen Schwierigkeiten hat.
Ja.
So die erste Viertelstunde und dann ist man drin.
Dann ist man drin und manchmal ist es auch so, dann kommt, weiß nicht, in der Serie, keine Ahnung, bei Breaking Bad kommt dann irgendwann, keine Ahnung, Tacos Salamanca und dann habe ich am Anfang ganz viele Probleme, ihn zu verstehen. Und mit der Zeit, wo ich dann die Figur so ein bisschen kennengelernt habe und mich reingehört habe in seinen Duktus und so. Dass man
sich reinhören kann.
Ja, aber das ist doch, das geht doch sogar auch bei, keine Ahnung, deutschen Dialekten.
Ja.
Ist das ja auch so, dass man sich reinhören kann und dann versteht man plötzlich mehr. Also, da kann ich mich voll gut reinhören und reinarbeiten, mit Untertitel, ohne Untertitel, relativ egal. Ich verstehe dann irgendwann wirklich sehr gut. Ich würde sagen, wenn da jetzt nicht super abgefahrene Akzente drin sind, würde ich sagen, verstehe ich 90-95% der Sachen. Teilweise brauche ich den, also mit bildlichen Kontext hilft natürlich manchmal, was vielleicht manche Vokabeln und so angeht oder auch inhaltlicher Kontext, aber das allermeiste verstehe ich so. Obwohl ich es einfach schlecht sprechen kann, das ist auch noch eine interessante Variante. Aber wo ich richtig Probleme habe, ist bei englischsprachiger Musik. Und ich wollte dich fragen, ob du das auch kennst, ob du, wenn du Sachen auf Englisch guckst, Filme oder Serien, viel mehr und leichter verstehst, als wenn du englischsprachige Musik hörst, die du zum ersten Mal zum Beispiel hörst. Wenn du zum ersten Mal einen neuen englischsprachigen Song hörst, den du nicht kennst, und du versuchst, auf den Text zu achten, hast du dann auch Probleme, den zu verstehen? Oder brauchst du mehr Anstrengung dabei?
Ich glaube, dass ich es häufig einfach automatisch nicht mache. Also ich versuche nicht immer, den Text zu verstehen, wenn ich ein Lied höre, wenn es Englisch ist. Sondern das rauscht dann eher vorbei tatsächlich, was damit zusammenhängen kann. Und ich glaube, häufig ist es auch einfach schwieriger. Du hast ja noch die Musik drüber liegen. Es ist nicht so klar wie bei gesprochenem Wort. Es ist oft verkünstelt, vernuschelt. So, es gibt, glaube ich, wirklich viel Musik, bei der der Text schwieriger zu verstehen ist als in einer Serie oder einem Film, die den Dialog basiert ist. Aber ich habe auch zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es Lieder gibt, die kenne ich, seit ich 6 bin. Und dass ich manchmal, kommt mir ein Lied in den Kopf und dann singe ich das sozusagen in meinem Kopf. Und ohne, dass ich es höre, verstehe ich zum ersten Mal den Text.
Oh, das ist ja interessant.
Weil ich es halt kenne, immer schon, und nie auf den Text geachtet habe. Ja. Und dann überlege ich, was singen die denn eigentlich? Aha! Und dann, weil ich sozusagen den Klang abrufen kann, kann ich mir dadurch den Text erschließen. Ich glaube, es ist einfach häufiger so, dass es schwerer zu verstehen ist bei MusikerInnen, dass die das so wegrotzen und häufig auch ja lyrisch formulieren, wodurch es nicht einfach Sprache ist, wie man sie benutzt, sondern dann eher auf Reim und verkünstelt und poetisch und so. Ich glaube, das hat damit viel zu tun. Ich habe neulich mit meiner Tochter über Englisch lernen gesprochen. Und die hat irgendwann gesagt so, ja, aber wie soll ich denn eigentlich eine andere Sprache lernen? Ich kann doch nicht jedes einzelne Wort auswendig lernen. Das ist doch sozusagen völlig willkürlich.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, aber du hast doch auch Deutsch so gelernt. Also genau so hast du Deutsch gelernt. Ja. Du hast ja auch nicht jedes einzelne Wort irgendwie gelernt, sondern du hast es einfach gehört und bist dem, und das war einleuchtend.
Ist es ja auch total. Und
sie kennt ja auch einfach schon viele englische Worte, weil sie so genau das, genauso funktioniert. Ich bin manchmal ganz erstaunt, wenn sie liest, dass sie englische Worte, die sie offensichtlich nicht kennt und auch nicht kennen kann, richtig lesen kann, weil sie schon ein Gefühl für die englische Sprache hat.
Sie hat schon in der Schule, in der Grundschule?
Ja.
So. Mit Einschränkung.
The dog is yellow.
Ist er nicht. Welcher Hund ist denn gelb?
Schlechtes Beispiel.
Ich weiß, dass meine erste Englischlehrerin, Frau Gundlach, wir hatten das damals erst in der 5. Klasse,
ja, wir auch,
hat gefühlt, das wird nicht so gewesen sein, aber in meiner Erinnerung ist es so, eine komplette Stunde damit verbracht, mit uns zu üben, Dog zu sagen. Sie hat immer vorgesagt, Dog. Und alle mussten dann mit sagen oder nachsagen, Dog.
Statt?
Dog. Dog. Also es war ihr sehr wichtig, dass man das G, das weiche G am Ende deutlich betont.
The dog ate my shit, Miss Gundlach.
What did you say? What is a dog? I don't know that. Do you mean dog?
Then the dog ate my shit.
Now I know what you have meant. Ja.
Keine so gute Lehrerin, oder?
Mm-mm. Die hatte ganz lange Malaria. Und hat ist wochenlang ausgefallen.
Oh, gut.
Und was wir, das weiß ich auch noch, dass ich weiß nicht, wie du eingestellt bist, aber ich würde gern allmählich zum Ende kommen.
Ja, können wir gerne machen.
Ist gut, ne?
Ich kann auch nicht mehr.
Deine Energielevel ist unten und
es ist tatsächlich körperlich anstrengend für mich, hier zu sitzen und diesen Podcast für euch aufzunehmen.
Und man muss jetzt objektiv sagen, das ist jetzt auch, finde ich, mit 1 Stunde 15 prinzipiell eine ganz gute Podcastlänge.
Kann man auch.
Man muss wirklich, nicht immer die 1,5-Stunden-Marke reißen. Aber ich weiß noch, Englischunterricht, Frau Gundlach, Gott habe sie selig. Humpty Dumpty haben wir gesungen. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men.
Daher kommen all the king's horses.
Pulling up Humpty together again. Poor old Humpty. Poor old Humpty Dumpty.
Das ist Alice im Wunderland, oder?
Ja.
Und das ist ein Ei.
Ein Ei, was runtergefällt und in 1000 Teile zerspringt.
1000 Teile.
Und dann kommen die all the king's horses und men und machen Humpty wieder zusammen. Humpty Dumpty.
Ich habe eine der Sachen, die ich gemacht habe, als ich krank war, war, dass ich leidend auf dem Sofa lag und kaum auf den Bildschirm gucken konnte. Ich konnte auch nicht wirklich viel gucken, außer dieses 4-Stunden-Plagiatsvideo. Da habe ich die Geister, die ich rief, mit Bill Murray geguckt.
Ja, Weihnachtsgeschichte.
Der ist seltsam. Alter, ist der seltsam, der Film.
Hast du ihn zu Ende geguckt?
Ja.
Ja?
Und? Der ist ganz komisch, der ist völlig schräg und schrullig gefährt, hat so ganz komische Passagen mit so einem Typen, der kommt, der so ein Flatter-Zombie ist, dem dann der Arm...
Das ist aber der Geist der zukünftigen Weihnachten,
nee, oder? Nee, das ist der, der es ankündigt. Es gibt am Anfang noch einen, der ankündigt, dass sie kommen, das ist sein Vorgänger als Studio-Boss da.
Ja.
Er sagt, du willst doch nicht so werden wie ich, guck dir mich an, ich bin ein ekliger Zombie. Und dann schiebt er ihn durch so ein Fenster und lässt ihn da fallen und dann wacht er wieder. Und es ist so komisch gedreht, es ist ganz wenig Musik, Bill Murray spielt so merkwürdig. Jetzt habe ich das Gefühl, dass er ganz schlecht spielt, weil er so ganz plötzlich komisch schreit. Aber dann ist es doch wieder super nuanciert und interessant. Es ist völlig all over the place. Es ist zum Teil total übertrieben krass und schlimm, auch was gezeigt wird. Ich weiß nicht, wer die Zielgruppe dieses Films war. Es ist kein Familienfilm. Es ist aber auch jetzt kein Thriller oder ein Drama.
Naja, also ich sag mal, ich glaube, der Film ist von 87 ja, oder sowas.
Ja, das kommt so sehr gut hin.
Da waren ja auch vermeintliche Kinderfilme noch wirklich sehr fragwürdig. Ich weiß nicht, ob du mal den Original Charlie und die Schokoladenfabrik geguckt hast. Wie heißt der?
Oh, das ist der echt scary, Alter.
Oh, wie heißt der? Billy Wilders.
Ja.
Billy Wilder?
Gene Wilder.
Gene Wilder. Gene Wilder. Wilders?
Wilder.
Wilder. Wilder. Der da Willy Wonka spielt.
Ja.
Und da gibt es diese Szene, also das ist ja auch so ungefähr aus der Zeit, ein bisschen früher, glaube ich, noch. Und ich glaube, die Geschichte ist bekannt, ne? Kinder dürfen mit ihren jeweils einer plus eins sozusagen durch die Schokoladenfabrik eine Tour durchmachen und fallen dann in irgendwelche Schokosümpfe rein und ertrinken da oder werden essen irgendwelche Kaugummis und werden dann zu Kaugummiballons aufgepustet und fliegen durch die Gegend, also alles schon ziemlich abgefahren. Und da gibt es diese ganz berühmte Szene, die in das Remake von Tim Burton nicht übernommen wurde, wo sie so eine Achterbahnfahrt, also auf jeden Fall sind sie auf so Schienen und durch so einen Tunnel durch und es ist der heftigste LSD-Trip. Und es ist so verrückt und es ist so fucking gruselig und das ist ja auch wirklich für Kinder eigentlich gemacht gewesen. Damals hat man Fick auf die Psyche von Kindern gegeben. Schlicht und ergreifend war das einfach egal.
Aber
Dumbo,
auch,
guck dir mal Dumbo an. Dumbo nimmt irgendwann Drogen und hat auch einen krassen LSD-Rausch. Yoshi's Island, die aber, Wolken, aber, LSD.
Das LSD. Aber trotzdem ist dieser Scrooge-Film da. Und es ist, die Story ist halt wirklich, er ist ein krasses Arschloch. Ja. Dann dreht er so einen heftigen, dann will er so einen Clip drehen für Scrooge und macht einfach nur so, wo Leute erschossen werden und irgendwie sagt, es ist so wichtig, dass du das guckst, weil sonst wirst du erschossen. Und das ist einfach völlig psycho, der Typ. Und dann stirbt irgendwie eine 80-jährige Frau, als sie diese Vorschau sieht. Und er freut sich mega, weil er denkt, geil, sende den Clip noch mehr. Das ist die Publicity, die wir brauchen.
Wow.
So funktioniert es. Er ist einfach ein ganz schlimmes Schwein. Und dann kommen halt diese drei Geister und zeigen ihm, guck mal, als Kind haben sich deine Eltern nicht für dich interessiert. In der Gegenwart leiden Leute unter dir und in der Zukunft
bist du
tot. Allein. Nee, du bist tot.
Ja, tot sogar.
So, das ist einfach alles.
Der Geist der zukünftigen Weihnacht ist auch ein gruseliger Geist.
Ja,
oder?
Das ist so ein Sensenmann. Mit so, und dann macht er den, das ist ganz lustig, er trifft den zuerst und da ist es halt der Schauspieler für die TV-Produktion von Scrooge, die sie die ganze Zeit
ja
drehen.
Ja.
Und dann ist da halt so ein Typ in dieser Kutte drin und er hat aber erstmal derbe den Herzkasper, weil er immer noch voll, oh Gott, das, und dann ist er das nicht und später trifft er ihn dann, aber dann ist das halt der echte Geist und dann macht er ihm die Kutte auf, mein Haha, und dann sind da so irgendwelche ekligen Wesen in dem Brustkorb drin, die so die am Ende dann mitsingen, wenn alle fröhlich sind. Es ist ganz, ganz, ganz komisch. Ein ganz komischer Film. Ich habe ihn jetzt auch im Fieberdelirium geguckt, trotzdem.
Vielleicht warst du genau in der richtigen Stimme.
Ja, ich glaube schon. wow, und ich erinnere den halt, weil ich den als Kind auch gesehen habe. Das hat schon einen Eindruck auf mich gemacht.
Also ich möchte da sehr viel mehr die Muppets Weihnachtsgeschichte empfehlen. Gleiche Story, aber mit den Muppets.
Ja, die hab ich, glaub ich, auch gesehen. Es gibt einen tollen Onkel Dagobert Comic auch, wo er Scrooge, der heißt ja auch Scrooge McDuck.
Ist er wahrscheinlich nach ihm benannt, ne?
Wahrscheinlich. Also wer ist nach wem benannt?
Die Ente nach dem literarischen Vorbild.
Ja, Charles Dickens, ne?
Charles Dickens hat die... Christmas Carol heißt es, glaube ich, ne?
Ja.
Auf Englisch.
Schon eine coole Geschichte, finde ich.
Und am Ende ist es doch so, dass er aus dem Fenster schreit, welcher Tag ist heute? Heute ist Weihnachten. Ruf alle zusammen, ich kaufe den größten Truthahn.
Ja, genau.
So hört das doch auf, oder?
Genau.
Und dann sind alle happy Lee ever
und
after.
Bill Murray ist einfach, hält eine geile Fernsehansprache und sagt, seid ihr eigentlich alle völlig bekackt, dass ihr Heiligabend vom Fernseher verbringt, ihr absoluten Vollidioten. ihr müsst mit euren Lieben zusammen sein, schaltet jetzt den scheiß Fernseher ab und dann dreht dann natürlich der Fernsehboss völlig durch. Und,
apropos mit euren Lieben zusammen sein. Das ist unsere letzte Folge vor den Weihnachtsfeiern.
Oh ja, Tim.
Und ich möchte allen ZuhörerInnen da draußen ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Ich hoffe, ihr habt alle die Möglichkeit, die Tage so zu verbringen, wie ihr euch das wünscht. Wenn das bedeutet, im Kreise der Familie, dann ganz viel Freude und Spaß dabei. Wenn das ganz explizit heißt, nicht im Kreise der Familie, auch das ist ja eine Option, dann habt bitte, also hoffentlich die Möglichkeit, das auch zu machen, ohne dass irgendwelchen Menschen vom Kopf gestoßen werden. Und genießt auch das. Macht irgendwie, versucht diese vergleichsweise ruhige Jahreszeit, also im Idealfall, zu genießen, ein bisschen zu Kräften zu kommen, Kraft zu tanken und tut das, was euch gut tut.
Impft euch gegen die Influencer.
Ja, so wie ich es getan habe.
Ich wollte es dieses Jahr auch wirklich tun.
Ja, und es ist ja aber leider keine Garantie, dass es funktioniert. Nein, es ist ja nicht, nur vom letzten Jahr sozusagen.
Ja, trotzdem.
Ja, also... Ja,
bleibt gesund und habt schöne Tage. Ich wünsche euch das allen sehr. Wir werden uns wiedersehen bei einem schönen Jahresrückblick auf das fantastische Jahr 2023.
Genau, am 29. Also, wenn ihr am 29., das ist ja übernächste Woche Freitag, aufwacht morgens und gleich den Bilobo-Podcast hören möchtet, es geht nicht, es wird ihn noch nicht geben, weil wir ihn dann am Abend erst live aufnehmen.
Am Abend? Letztes Mal haben wir es am Morgen gemacht.
Aber da war ja auch hier wegen, da reden wir wann anders drüber. Die Uhrzeit werden wir noch mitteilen.
Wahrscheinlich wird es eher in den Abend hineingehen.
Habe ich mir jetzt so gedacht.
Ja, es ist realistischer. Es ist
zumal ich vorher noch arbeiten muss, von daher ist der Morgen und Vormittag und Mittag sicherlich nicht geeignet.
Das ist realistischer, als dass Julian Nagelsmann von einer Frau beerbt wird.
Außer er ist irgendwann Vater einer Tochter und nur einer Tochter.
Nee. Ja. Wird er dann von der beerbt?
Nee, er beerbt sie ja eigentlich, ne?
Nein, sie erbt von ihm, aber er wird von ihr beerbt.
Ja.
Sie ist ja seine Nachfolgerin, ja, als Mensch,
ja,
sozusagen.
Ja, genau.
Meine Kinder sind auch meine NachfolgerInnen.
Genau, die
als Menschen
beerben, du beerbst deine Kinder.
Nee, die
beerben dich. Sie
beerben mich.
Sie, oh,
sie beerben mich.
Das ist aktiv.
Und wenn ich sterbe, schwierig. Dann müssen sie auch den Podcast weitermachen.
Ja, davon gehe ich aus. Also das habe ich mir schon so eingeplant. Also ja. Gerade als es dir in den letzten Tagen so schlecht ging, habe ich schon Pläne geschmiedet.
Die Erstgeborene oder den einzigen männlichen Nachkommen. Kannst du ja aussuchen.
Warum nicht beides? Ab, oder mal so. Im Wechsel.
Im Wechsel?
Im Wechsel.
Interessant.
Und dann gibt es...
Freut euch darauf.
Also mal, die geraden Folgen ist dann mit der Erstgeborenen und die ungeraden mit deinem einzigen männlichen Nachkommen. Und dann...
Und alle 10 gucken. Folgen ist der, die Person, die gerade nicht dran ist, zu Gast. Dann seid ihr zu dritt.
Oder alle 10 Folgen bin ich nicht da. Dann gucken,
okay.
Dann kommt, dann hat das Chaos.
Wir haben einen Plan für den Podcast für ein paar Jahre.
Also,
falls mich die nächste Grippe dahin
reißt. Falls du es nicht überlebst beim nächsten Mal, haben wir eine Idee. Ich möchte euch noch einen ganz kleinen Gedanken mit auf den Weg geben. Vielleicht kannst du ihn auflösen, da gibt es keinen Gedanken. Aber ich habe mir kurz über den Wilden Westen Gedanken gemacht.
Ja.
Und diese klassische Situation, zwei Pistoleros stehen sich gegenüber, die Hand an am Colt, aber also noch nicht am Colt selbst, sondern nur so darüber hovernd.
Ja.
Und das ist so dieses klassische Duell, wer zuerst zieht und trifft, hat gewonnen.
Ja.
Und wer verliert,
ist tot. Das habe ich nie so ganz verstanden.
Ich nämlich auch nicht, weil ich habe mich gefragt,
warum schießen die nicht einfach?
Woher, also was ist das Signal, ab wann man ziehen darf? Gibt es da jemanden, der zählt so 1, 2, 3? Muss man sich dann einigen, ob 1, 2, 3 und dann oder auf 3?
Nein, wieder noch, wer zuerst zieht.
Ja, dann zieht man doch sofort. Warum stehen sich 100 Minuten gegenüber?
Ich glaube, es ist so ein bisschen dieses You only got one shot. Wenn du halt der Erste bist und ziehst, dann musst du auch treffen. Und wenn du dann nicht triffst, dann hast du verloren.
Ah,
oder also so ähnlich. Wobei ich es jetzt auch nicht ganz erklären kann, weil der andere muss dann ja auch erstmal noch treffen.
Ja.
Vielleicht hat er dann mehr Zeit und Ruhe, aber wer zuerst und dann darfst du den Nerv nicht verlieren.
Angenommen, wir beide würden uns so gegenüberstehen in so einem Pistolenduell und du ziehst sofort und verfehlst.
Ja.
Dann hast du verloren. Dann kann ich ganz in Ruhe meinen Colt nehmen, anlegen.
Nee, kann ja nochmal schießen.
Ach, ich dachte One Shot.
Ja, weil das, also de facto.
Das würde für mich total Sinn ergeben.
De facto One-Shot, weil du sozusagen, du schießt und dann hat der andere, wenn du verfehlst, mehr Ruhe und Zeit, um ordentlich zu zielen und dich über den Haufen zu schießen.
Ist in so Western jemals vorbeigeschossen worden?
Bestimmt gibt es das auch, die Spielart. Aber die Psychologie eines Pistolenduells würde mich auch interessieren. Und ich würde auch gerne mal wissen, wie viele Pistolenduelle es tatsächlich gegeben hat.
In der Historie, in der richtigen menschlichen,
Wo wirklich zwei Leute sich auf der Langstraße gegenüberstanden.
Cash Raubeiros, wenn du das hier hörst, mach doch mal einen neuen Podcast über Pistolenduelle im Wilden Westen. Lass verschiedene Seiten zu Wort kommen. Und wenn du irgendwie uns in eine bestimmte Richtung drängen möchtest, bitte mach das transparent, denn das ist deine journalistische Verantwortung. Dem Leuchtenden Brüder wünschen euch ein schönes, frohes, besinnliches Weihnachtsfest oder Chanukka oder was auch immer. Ihr feiert. Wenn ihr nichts feiert, ist das auch könnt ihr trotzdem schöne Tage haben, weil zumindest die Welt hier bei uns in Deutschland wird sich ein bisschen verlangsamen über die Feiertage. Genießt das. Ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du noch was? Tragt Maske in der Bahn.
Ich? Jetzt?
Also als Tipp für die Menschen da draußen.
Ach so.
Nö.
Ich will wieder gesund werden.
Ich will auch,
dass du wieder gesund wirst. Ich habe ja so viele gute Pläne gemacht.
Die sind ja nicht, die sind ja jetzt nicht...
Ja, aber das Momentum ist weg.
Das Momentum ist weg. Naja, da kommst du wieder rein. Habe ich keine Zweifel dran. Ich glaube an dich und deine momentanen Kräften. Nee, ist es nicht richtig. Ich verhasse mich. Liebe FreundInnen...
Der beleuchteten Brüder.
5 Sterne bei Spotify und gehabt euch wohl.